wäre so die eine Wunschverhandlung, wenn du sie dir aussuchen könntest, die du gerne führen würdest oder federführend begleiten würdest in deinem Leben?
Ich würde sehr gerne den Ukraine-Krieg beenden mit einer Verhandlung.
Das heißt, du würdest gerne Berater sein oder die Verhandlung führen zwischen Zelensky und Putin?
Viele andere. Du brauchst Leute, die Amerikaner noch und du brauchst die Europäer dafür, ja. Aber für mich sind eigentlich die erfolgreichsten Verhandlungen gar nicht die, wo es am meisten geht, sondern die, wo es eigentlich ausweglos aussah, wo auch der Klient zu mir kam und sagte, das ist eigentlich schon zu spät oder vergessen wir es.
Wir leben auch mittlerweile in der Cancel Culture. Also es ist sehr, sehr schnell, Menschen zu verurteilen.
Nein, das gab es immer, dass Leute verurteilt wurden. Es gab auch immer irgendeinen komischen Mob, die wollten, dass der dann verschwindet. Das Problem ist, was wir eben nur haben, dass es irgendwelche Idioten, weiß ich nicht, mit blauen Haaren, irgendwelchen Problemponys gab, die irgendwas gefordert haben mit drei Nasenringen. Das ist normal, das war früher so, nur jetzt hört man halt darauf. Die Verrückten haben teilweise eben die Kontrolle übernommen, was halt daran liegt, dass die Institutionen und auch wir oft keine Eier haben, uns dagegen zu stellen und zu sagen, ey, das geht nicht.
Was denkst du, wenn du den Titel hörst, du gibst mir, was ich will? Mein heutiger Gast, Professor Dr. Jack Nasher, hat genau dieses Buch hier geschrieben, was ich mir vor 10 Jahren gekauft habe mit dem Titel Deal. Er ist einer der führenden Verhandlungsexperten in Deutschland und hat eine ganz klare Meinung zu sehr, sehr vielen Dingen. Und zwar sagt er selbst, er hört keine Podcasts, aber war zu Gast in meinem Podcast. Wir haben über das Thema Verhandlungen gesprochen und auch viele, viele weitere Themen, warum er seine Studiengänge abgebrochen hat und was er von der heutigen Zeit hält, in der wir uns befinden und in welche Verhandlungen er gerne drinnen wäre, und zwar die größte Verhandlung seines Lebens. Bleibt gespannt, diese Folge hat es in sich. Um weitere geile Gäste vor die Linse zu holen, vergesst nicht, uns zu folgen auf den sozialen Medien wie YouTube oder den Streaming-Plattformen Spotify und Co. Warum? Du hast bei jedem Gast auf jeden Fall einen Teil für dich, den du mitnehmen kannst für dein Leben. Und wir haben mehr Reichweite und haben so die Möglichkeit, geilere Gäste zu uns in den Podcast Tommy Unlocks zu holen.
Jack, was würdest du sagen, ist die stärkste Waffe eines Menschen?
Ja, also kommt auf den Menschen an. Ne? Bei manchen das Gehirn, bei anderen eher die Faust. Bei mir die Faust nicht. Du hast ja so ein...
Wir waren gerade beim Boxautomaten drüben.
Ja. Enttäuschende Performance hingelegt. Aber du hast mich getröstet, indem du gesagt hast, das ist nicht real im wahren Leben, ist ein andere.
Ja, du machst ja Kampfsport, hast du eingangs gesagt.
Ja, ich mache ein bisschen Muay Thai, bin gerne mal in Thailand, aber da ist es, ich habe es tatsächlich noch nie gemessen, also, weil da wird ja immer so tata, jab, jab und dann ein bisschen, aber wenn man dann wirklich mal sieht in Zahlen, was dabei rumkommt, ist schon interessant.
Ja.
Aber auch enttäuschend, ja. Deswegen, also meine stärkste Waffe ist vielleicht eher das Gehirn, ja.
Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, und zwar auf die Stimme. Aha. Die Stimme des Menschen. Natürlich arbeitet erst das Gehirn, bevor die Stimme rauskommt. Aber ich finde, die Stimme eines Menschen ist so die stärkste Waffe.
Ich hoffe nicht, weil ich höre manchmal meine Stimme. Und deswegen, ich gucke auch so, wenn ich mich selber irgendwo sehe im Fernsehen oder reden oder so, höre ich nie von mir. Weil ich höre dann die Stimme und denke, es ist so nasal, das klingt ja schrecklich. Und dann denke ich, ich kann doch nicht wirklich so klingen. Und dann alle sagen, ja doch, du klingst aber so. Ich denke, scheiße. Also insofern hoffe ich nicht, dass die Stimme so wichtig ist.
Aber Menschen scheinen dir wohl gerne zuzuhören, egal ob jetzt in Podcasts, Videos, Vorträgen oder in dem, was du tust jeden Tag. Sonst wärst du ja über sehr lange Zeit hinweg nicht so erfolgreich mit dem, was du tust.
Genau, aber ich denke, das liegt eher an den Inhalten. Also denke ich, aber man weiß natürlich nicht. Kausalität ist unsichtbar.
Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus Inhalt, Stimme, Optik. Du bringst so ein Gesamtpaket mit, du hast schon so eine charismatische Ausstrahlung, ohne dich jetzt zu bauchpinseln. Aber ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket, wenn ich einen Menschen vor mir habe, der mir versucht, was beizubringen oder was zu erzählen. Wenn du eine gewisse Ausstrahlung hast, eine Energy, die passende Stimme dazu, das Wort, was du versuchst rüberzubringen, auch dementsprechend verpacken kannst und natürlich der Inhalt stimmt, den du vermittelst.
Ja, das ist ja nett, dass du das sagst. Ich versuche immer, und ich meine, bei mir war es ja so, dass immer erst die Inhalte kommen und dann habe ich gesagt, dann halte ich jetzt mal einen Vortrag oder beziehungsweise ich wurde angefragt, einen Vortrag zu halten, ja. Ganz am Anfang. Manche sagen, ich will irgendwie Redner werden oder Trainer, jetzt suche ich mir mal ein Thema. Und ich habe immer versucht, auch wenn ich ein Buch schreibe oder so oder einen Artikel schreibe oder egal, wenn ich was sage, versuche ich immer, dass kein Bullshit dahinter ist. Also ich denke mir immer, was würde ich, weil ich bin einer, wenn ich jemandem zuhöre, sitze ich da mit verschränkten Armen und sage, komm mir nicht zum Punkt. Ja, also wenn mich einer fragt, hast du gut hergefunden, denke ich mir schon, Alter, was für eine Frage, ich bin doch hier. Also sorry, es hat vorhin ein Mitarbeiter also aus deinem Team mich jemand gefragt, aber da denke ich mir, ich bin doch da. Also ich habe eine sehr, sagen wir mal, begrenzte Toleranz für Bullshit, weshalb ich auch eben auch keine Podcasts zum Beispiel eigentlich höre, weil ich denke mir, ich lese lieber ein Buch, da sind nämlich die Gedanken komprimiert. Aber es ist natürlich anstrengend. Insofern habe ich mich jetzt ertappt, nachdem ich bei Ben war, dass ich doch selber auch ein paar Podcasts höre. Das hat schon was sehr Entspanntes. Das ist so ein bisschen irgendwie, also es ist halt nicht so kondensiert wie ein Buch. Ein Buch ist, ein gutes Buch jedenfalls, ist schon schwierig. Du musst dich halt die ganze Zeit konzentrieren. Beim Podcast ist natürlich auch ein bisschen Gesülze dabei. Und habe jetzt gemerkt, eigentlich mag ich es nicht, aber es hat halt auch was Entspanntes. Wie spazieren gehen.
Ich glaube, du magst keinen Smalltalk, wenn ich das richtig raushöre.
Oh doch, aber ich versuche halt beim Smalltalk eben nicht über irgendwelche Belanglosigkeiten zu reden, sondern ich versuche halt schon eine Person kennenzulernen oder wenn die Person sich, ich versuche immer so rauszufinden, in was eine Person sich auskennt und dann was zu lernen. Das finde ich unheimlich interessant. Also wenn jemand mit glühenden Augen von irgendeinem Hobby berichtet, was er oder sie macht, finde ich das viel interessanter als eben, ja, wo...
Was hast du heute gegessen?
Ja, was hat, genau, also so diese Smalltalk hat ja was sehr Negatives. Und ich gehe zum Beispiel immer gerne auf Partys oder mich ich mag es auch mit Menschen zu sein. Ja, also es gibt viele Leute, die für diese sehr anstrengend. Für mich ist anstrengend, irgendwo in der Natur zu hocken. Ich finde das todlangweilig, einmal einen Berg zu sehen den ganzen Tag oder eine Wiese oder wandern, finde ich total scheiße. Ja. Also da interessiert mich eigentlich nur das Gasthaus oben auf dem Berg. Ich gehe da auf den Berg und das finde ich ganz, also ich gehe da nicht mehr hin. Ich habe Abschied genommen. Oh, wir sind in Stuttgart, heißes Pflaster hier, ne?
Willkommen im Ghetto, live dabei.
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt verabschiedet vom Wandern. Ich habe eine letzte Wanderung gemacht. Ein Freund hat mich eingeladen in Bayern. Sehr schön, Tegernsee und so. Aber ich muss einfach sagen, es gibt mir nichts. Ich mag einfach dieses Grün nicht. Ich finde es langweilig und öde. Auf dem Bild ganz schön, aber länger als 10 Minuten ist einfach Fahrt.
Warum würdest du sagen, ist Smalltalk was Negatives?
Nee, Smalltalk hat einen negativen Ruf, weil Leute mit Smalltalk ein dummes Gesülze assoziieren. Aber wenn du dir denkst, das hat mal ein Schriftsteller gesagt, jeder Mensch hat irgendwas, weiß irgendwas und kann irgendwas, was du nicht kannst. Und wenn du rausfindest, was das ist, dann hast du ein sehr interessantes Gespräch. Und wenn du Smalltalk eben nicht als dieses Rumgesülze siehst, sondern, und was auch interessant ist, ich habe in meiner Singlezeit mich beschäftigt mit dem Pickup Artist und The Game, ne, war ein tolles Buch von Neil Strauss. Und da hat er gesagt, was auch, wenn du flirtest und wenn du mit jemandem sprichst, was dich interessant macht, ist der sogenannte Pattern Interrupt. Das heißt, dass du eben nicht in diesem üblichen, wo kommst du her, was hast du gelernt und bla bla, das langweilt jeden, da geht jeder auf Autopilot. Wenn du aber wirklich, und dieses Buch, The Game, kann ich nur jedem empfehlen, also für Kommunikation ganz allgemein, auch fürs Verhandeln, sehr, sehr gut. Eins der besten Bücher, die ich kenne tatsächlich. Auf Englisch aber am besten lesen, weil der schreibt wirklich sehr gut, Neil Strauss. Und er sagt eben, dass das Interessante in dem Gespräch ist erst, wenn du raus aus diesem üblichen Pattern, also aus dem normalen Muster gehst. Ja, wenn du eben jemanden ansprichst und ich sage, was machen Sie beruflich? Interessant. Wo wohnen Sie? Interessant. Okay, das ist ein normales Gespräch, aber es ist langweilig, sage ich für alle Beteiligten.
Was wäre denn ein Pattern Interrupt beim Flirten?
Ja gut, ich bin da raus aus dem Game. Ja, ich mein,
nicht nur, du bist sogar noch ein paar Schritte weiter, wie wir festgestellt haben am Wochenende.
Ja, genau. Ich bin noch ein paar Schritte weiter, aber also ein typisches ist, du sprichst ein Mädel an oder einen Kerl oder wie auch immer du ansprichst oder divers möchtest du ansprechen. Ja, wir müssen ja korrekt sprechen hier. Du laberst halt jemanden an und sagst, kommst du her, wo wohnst du? Und ein Pattern Interrupt ist, ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus The Game, dass du eben zum Beispiel sagst, interessantes Kleid, das habe ich heute schon 3-mal gesehen, aber bei dir sieht es wirklich gut aus. Und was halt jetzt passiert in dieser Psychologie von The Game und den Pickup Artists ist, dass die jetzt denken, war das jetzt ein Kompliment, war es eine Beleidigung? Es ist irgendwie nicht so ganz klar. Ich habe das auch meinen Studenten, also wir haben das beim Verhandeln eben auch, es wurde jedenfalls schon ausprobiert, meine ganzen Studenten haben das immer ausprobiert und es wurde schon oft von Ohrfeigen berichtet, einmal hat sogar einer die Polizei gerufen, weil das dann zu weit ging, aber dieses sozusagen Unverschämte kombinieren mit irgendwie nicht so klar, ja, oder kannst du kurz mal meine Jacke halten und gehst einfach kurz. Und das ist schon ein Pattern Interrupt, dass sich jemand denkt, was ist das? Das ist einfach raus aus jedem normalen Kontext. Und da braucht man natürlich Feingefühl, da muss man natürlich aufpassen. Deswegen bin ich froh, dass ich da raus bin aus dem Game. Aber im Prinzip ist es natürlich auch, das macht das Leben auch viel interessanter, auch Menschen zu treffen interessanter. Ja? Und sicherlich nutze ich immer noch Techniken davon, wenn ich auch normal mit jedem interagiere. Sagen wir mal so, es führt dazu, dass, das hat auch mein Dekan immer gesagt, als ich meinen Lehrstuhl hatte an der Munich Business School, der meinte, normalerweise sind auch Professoren so beliebt nach Gaußscher Verteilungskurve, also Normalverteilung. Ne? Also manche finden die toll, also ganz wenige finden die toll und ganz wenige finden die beschissen, aber die meisten finden sie mittelmäßig. Ja, das ist eben eine Gaußsche Normalverteilung. Mhm. Und bei mir war es immer umgekehrt, die Gaußsche Verteilungskurve. Es gab eigentlich niemanden, der mich mittelmäßig fand. Entweder fanden die Leute mich beschissen oder fantastisch. Und das ist interessant, sagen wir mal.
Was glaubst du, warum es bei dir kein Mittelding gab? Woran würdest du das, wenn du jetzt dich selber, ich nehme mal an, du reflektierst dich ja sicherlich und hast zurückgeblickt oder weißt, was du für eine Persona bist, warum es bei dir kein Mittelweg gibt, warum man dich entweder mag oder dich nicht leiden kann?
Also ich habe immer die Leute verstanden, die mich toll fanden. Die anderen, es ist mir ein Rätsel. Ich weiß es auch nicht, ja. Das musst du mir sagen. Keine Ahnung mit mir. Ich bin so ein netter Kerl. Also ich finde mich auch wirklich sehr nett. Ja. Aber nein, ich weiß es nicht.
War dieses Nasereiben, hat das irgendwie...
Nee, das hat keine Bedeutung. Interessant, dass du fragst. Das Nasereiben, tatsächlich denken ja viele, ist ein Anhaltspunkt für eine Lüge. Ich habe 2 Bücher darüber geschrieben und es gibt so einen Psychologen, Holländer, der an der University of Portsmouth forscht, der hat eben genau dieses Nasereiben erforscht. Kein Anhaltspunkt für eine Lüge. Das am Rande.
Du hast ja wirklich in deinen Lebensjahren sehr viel gemacht. Ja, du heißt ja Professor Dr. Jack Nasher. Ne? Professor Doktor, das heißt, du hast studiert auch in der Vergangenheit. Du hast nicht nur anstudiert, sondern hast die Studiengänge auch fertiggebracht. Jetzt hast du gerade das Thema Lügen angesprochen. Du hast 2 Bücher zum Thema Lügen rausgebracht.
Zum Thema Wahrheit, bitteschön.
Zum Thema Wahrheit, Entschuldigung. Das Gegenteil von einer Lüge.
Ja.
Und wenn ich jetzt richtig liege, war der ausschlaggebende Punkt, dass du mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus lagst.
Richtig, ja genau. Ich lag mit der Lungenentzündung, ich war irgendwie 27 und hatte eine schwere Lungenentzündung, wirklich. Ich war einen Monat im Krankenhaus, also es hat sich gar nicht so schlimm angefühlt, aber es war eine Lungenentzündung, es hat immer so gerattelt beim Arzt, also war wirklich, wirklich schlecht. Und ja, dann hatte ich eben ein Buch zu dem Thema und hatte mir auch Sachen rausgeschrieben und habe jeder, der mich besucht hat, hat mich dann gefragt, kann ich das auch haben? Kann ich das mitnehmen? Lügen entlarven? Kann ich das lesen? Und dann dachte ich mir, okay, wenn jemand so, also es hat alle interessiert, Wahrheit oder Lüge. Und dann dachte ich mir, okay, mich interessiert es auch, weil ich bin von meinem Naturell unheimlich schlecht im Lügen entlarven. Es gibt Leute, die sind sehr gut. Ich bin sehr, sehr schlecht darin. Ich habe auch eine sehr schlechte Menschenkenntnis. Und deswegen, ja, und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, weil ich habe mir gedacht, ich habe Psychologie studiert und habe dann im Rahmen dieses Studiums habe ich mich einfach umgeschaut, es gibt ganz viele Studien dazu und dachte mir, hä? Es gibt so viele Studien zum Thema Lügen entlarven, wieso wusste ich nichts davon als miserabler Entlarver? Ne? Und das war der Anhaltspunkt, dass ich mich da komplett reingefuchst habe und eigentlich jede Studie gesammelt und es gibt eben ganz viel mit dem Nasekratzen, was nicht funktioniert. Und ich habe einmal geschaut, was funktioniert denn? Und habe gesehen, es gibt zig Sachen, die funktionieren und dann hatte ich eben dieses Buch geschrieben, durchschaut, hatte dem ersten Verlag, dem ich es angeboten habe, sofort ein Angebot und es wurde sofort ein Bestseller. Und das war sozusagen der Beginn, weil du sagst, ich war so erfolgreich, also es ging, also ich habe eigentlich lange studiert und dann war ich knapp 30, als meine persönliche Erfolgsgeschichte, kann man sagen, begann. Vorher war ich ein Student, ja, promoviert, noch Jura studiert und Referendariat gemacht und so weiter. Und auf einmal war ich fertig studiert mit allem, hatte also mehrere Studiengänge, war promoviert, wurde dann sehr schnell Professor, dann kam Spiegel-Bestseller raus, ich saß bei Stefan Raab, bei Stern TV. Und es war aber alles innerhalb von einem Jahr ungefähr, dass das alles gleichzeitig passiert ist fast. Also gut, promoviert war ich vorher, aber mit 24, aber dann mit 29, 30 wurde ich Professor. Und abgesehen von der Promotion hatte ich eigentlich wenig vorher. Und dann ging alles eigentlich ziemlich schnell. Aber ich muss auch sagen, meine öffentlichkeitswirksamen Sachen waren dann auch relativ schnell am Ende. Ich war, in fast jeder Fernsehsendung, als Fernsehen noch wichtig war. Heute interessiert das, ne? Niemand. Und dann hatte ich eben Spiegel-Bestseller rausgebracht und so und dann war ich halt Professor jahrelang und habe eigentlich weniger öffentlichkeitswirksam gearbeitet, meinen Vortrag gehalten oder so. Aber jetzt bin ich eigentlich halt richtig sattelfest in meinem Beratungsunternehmen. Jetzt haben wir halt, wir machen halt Verhandlungsberatung. Jetzt ist eigentlich interessanter, aber sozusagen das Offensichtliche, wo man sagt, wow, was du alles gemacht hast, war eigentlich mit Anfang 30 schon vorbei. Weißt du, was ich meine? Mit Oxford studiert,
ja,
und all diese Sachen, diese coolen Sachen, die so cool klingen, bei der UN gearbeitet und so. es war eigentlich die letzten 10 Jahre auf dem Papier relativ langweilig, was ich gemacht habe. Ich habe einfach gearbeitet, ja.
War auch viel Findungsphase dabei, so ein Stück weit in diesen Zeiten vor deinem Durchbruch, so dass du das gemacht hast, dies gemacht hast, jedes gemacht hast, weil du selbst nicht wusstest, was du willst. Du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, du hast Leute bewundert, die schon wissen, was sie wollen in jungen Jahren.
Genau, es gab ja so Leute, weißt du, die wissen schon mit irgendwie 12, sie wollen Ärzte werden oder sowas. Ja, und wissen es und leben dann sozusagen ihren Traum, alles darauf hin. Ich hatte das nie. Ich habe mich für verschiedene Sachen interessiert, das ist natürlich auch ein Problem, wenn du breite Interessen hast. Weißt du, ich habe nämlich damals, ich habe in Trier angefangen zu studieren und habe mir dann das Vorlesungsverzeichnis genommen, damals noch ausgedruckt und habe mir einfach alles markiert. Ich habe mit Jura angefangen, habe auch Jura fertig studiert, aber ich habe dann alles markiert, was mich interessiert hat. Und da war sehr viel psychologische Vorlesungen, philosophische Vorlesungen und habe mich einfach reingesetzt. Das war eine Campus-Uni, das war sehr praktisch. Und ich fand es unheimlich interessant. Ich wollte gar nicht aufhören zu studieren. Für mich war die Universität, und zwar eine richtige Universität, nicht so eine Kursuniversität, wo du halt Anwesenheitspflicht oder so, du kannst dahin, du kannst dahin, du kannst dahin. Das war für mich wirklich augenöffnend. Das war wirklich toll und auch Geisteswissenschaft, weil Jura, muss ich einfach sagen, ist ein scheiß Studium. Es geht die ganze Zeit nur ums Examen, dir wird Angst gemacht vor dem großen Staatsexamen. Du hast gar keine Zeit oder gar keine Muße, dich zu unterhalten, zu diskutieren oder was halt auch so ein Studentenleben ausmacht irgendwo. Und das gab es eben in der Philosophie, das gab es in der Psychologie und das gab es dann vor allen Dingen, als ich dann nach Oxford bin. Das war ein ganz anderes Level sozusagen an Denken. Und ich muss schon sagen und ich empfehle auch jedem, versuche immer auf ein sehr hohes Level zu gehen, egal was du machst. Also insofern auch was Städte angeht. Es ist einfach, wenn du jetzt in irgendeiner Branche bist und es gibt einen Mekka für die Branche, ja, du bist Filmemacher, versuche irgendwie nach LA zu gehen. Ja, du bist in der Modeindustrie, versuch irgendwie nach Paris oder nach in die italienische Stadt, ja, Florenz oder so zu gehen, weil die Menschen, die du da triffst, die Inspiration, die du hast, die Gespräche, die du hast, sind einfach auf einem anderen Level, als wenn du sagst, nee, ich bin einfach Mode, ich mache das jetzt in Recklinghausen, ziehe ich das jetzt durch. Das kannst du schaffen, aber ich sag nur, es ist viel, viel schwieriger, weil die Chance, interessante Leute zu treffen, und so war das für mich, als ich aus Trier nach Oxford kam. Trier ist eine schöne Stadt, die älteste Stadt Deutschlands und so weiter. Ist eine schöne Studentenstadt. Aber es war einfach so, auf einmal war ich halt mit Leuten, die hatten halt vorher, kamen aus Harvard, dann kam ein Professor, der jetzt aus Yale kam für ein Jahr. Dann hatten wir Nobelpreisträger. Jede Woche gab es einen Vortrag von irgendeinem Nobelpreisträger. Dann kam Boris Becker für einen Vortrag im relativ kleinen Kreis. Dann kam irgendwie Katie Melua, hat gesungen, ja, vor irgendwie 100 Leuten. Und so ging das jede Woche. Ich hatte dreimal in der Woche mein Smoking an, weil es immer irgendein Dinner gab. Manchmal habe ich einmal Smoking angezogen, bin raus, irgendwas war schon. Und das war einfach, gerade für mich, ich bin auch in der Provinz, also in Südhessen, in der Bergstraße groß geworden. Das hat alles verändert, auch mein Denken verändert. Du denkst dann ganz anders, dein Mindset wird ganz anders. Wird natürlich bestimmt, man sagt ja, du bist der Durchschnitt aus den 5 Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Also überleg dir gut, in welchem Umfeld du bist. Und versteh mich nicht falsch, es geht mir jetzt nicht um Geld, dass alle reich sind oder so. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es ging mir da auch nicht um Geld. Sondern, also wenn ich erfolgreich oder so meine, meine ich nicht immer Geld. Ne? Dann meine ich einfach Leute, die für mich interessant sind, inspirierend sind, was zu erzählen haben. Ja, und da sind auch Leute, die haben Charities selbst gegründet, waren irgendwo, haben neue Konzepte, wie man Menschen bildet, also wie man in armen Ländern eben Bildung zum Beispiel voranbringt. Egal, es geht nicht um Geld. Es geht einfach darum, dass es ein interessantes Surrounding. Und das geht mir immer noch so, wenn ich jetzt in New York bin zum Beispiel, denke ich mir, ist das nicht schon toll. Man kann schimpfen, wie man will über Amerika oder so, aber es ist irgendwie geil, in New York zu sein.
Du bist auch sehr viel unterwegs. Also wenn ich immer so deine Insta-Stories sehe, dann bist du gefühlt immer mal hier, mal da, mal dort, in dem Land, hier, da. Man hat aber das Gefühl, wenn ich so deine Stories sehe, wenn ich so eine rote Linie ziehen muss, so, du hast ein Auge für Kunst, du hast so ein Auge für schöne Dinge einfach auch so, schönes Ambiente, schönes Drumherum, du legst da Wert drauf, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wir kommen auch nach und nach auf dein Immobilienthema zu sprechen, aber merkst du immer so, die Umgebung, in der du bist, ist optisch immer sehr, sehr schön. Du legst Wert auf ein gutes Umfeld, in dem du dich befindest.
Ja, ich finde das unheimlich wichtig. Ich mag es halt auch gern alt, muss ich einfach sagen. Ich habe das immer gern alt gemocht. Ich mag Modernes nicht. Das finde ich hässlich. Also Architektur und Es gibt tolle Aufsätze, warum moderne Architektur so toll ist, aber ich finde sie einfach scheiße aus. Es sei denn, manchmal hast du ein super spektakuläres Gebäude, aber normalerweise, guck mal, auch du bist ja eigentlich eher modern unterwegs, aber du magst trotzdem, wir sind hier im tollen Altbau gerade, im denkmalgeschützten Altbau, hast du dein Büro. Es hat einfach eine Faszination und eben diese Kultur, diese Geschichte hat einfach etwas. Und deswegen, früher sind ja eben auch Kinder aus gutem Hause, sagen wir mal, haben die italienische Reise unternommen vor 200 Jahren. Mhm. Goethe auch eben seine italienische Reise, um sich zu kultivieren. Ja, und wenn du dich halt mit schönen Dingen, wenn du halt reist und viele schöne Sachen siehst, gut, viele schauen sich Kirchen an, das interessiert mich jetzt weniger, mich interessieren Hotels. Also andere schauen sich irgendwelche Museen oder so an, mache ich auch manchmal, aber es geht. Ich finde Hotels toll. Für mich ist ein altes Grand Hotel in der Stadt immer die erste Adresse, wo ich hingehe. Entweder wohne ich da, wenn es irgendwie opportun ist, oder ich schaue es mir an. Und ich schaue mir, weil, weißt du, ein Grand Hotel hat was sehr Interessantes. Ein Grand Hotel ist ja wie eine Bühne. Ist ja eigentlich ein gutes Grand Hotel. Ist so konzipiert, dass es wie eine Bühne ist, ein kleines Theater ist. Alle spielen so, ist wie ein Kaufmannsladen. Du spielst als Kind Kaufmannsladen, spielen Kellner, sehr vornehme Kellner, Gäste spielen vornehme Gäste. Ich finde das sehr interessant zu sehen. In besonderen Städten, wie zum Beispiel in Beirut, hast du das Phoenicia Interconti. Da siehst du, da ist die ganze Stadt. Da werden Deals gemacht, da ist die ganze Politik. Deswegen gibt es auch solche Sicherheitskontrollen. Du spürst einfach, du bist am Puls der Stadt. Ja, das ist wie wenn du in Wien bist, im Sacher zum Beispiel, im blauen Salon oder in der Bar dann. Es hat einmal, du spürst einfach, dass du mitten am Puls der Zeit bist. Und trotzdem diese Tradition hast, diese Geschichte hast, dieses wahnsinnig Schöne um dich herum, diesen Service. Also, dass da eben in einem guten Grand Hotel steht ja, alle 5 Meter steht jemand und wartet sozusagen auf Kommandos. Deswegen kostet da halt auch nur, weiß ich nicht, ein Cappuccino vielleicht 15 Euro. Das ist natürlich sehr viel. Aber wenn du denkst, okay, du kannst da 2 Stunden sitzen, ist das wirklich, wirklich gut. Ich habe gerade mit einem Hotelier darüber gesprochen, der eben sagt, dass Hotels in Deutschland haben es sehr schwer, weil die Leute nicht bereit sind, so viel zu zahlen wie in anderen Städten, aber die Personalkosten höher sind als fast überall anders auf der Welt und die bürokratischen Hürden. Und das macht die Hotellerie in Deutschland sehr schwierig, habe ich gerade heute erfahren.
Ich habe auch das Gefühl, in Deutschland hast du auch nicht so eine krasse Hotelkultur wie jetzt in anderen Ländern. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin ja ein heftiger Kaffeeliebhaber so, ne? Als ich irgendwann Zucker und Milch weggelassen habe und nur Espresso getrunken habe, habe ich dann gemerkt, wo der Kaffee tatsächlich schmeckt oder taugt und wo nicht. Und merkst aber, hier gibt es keine Kaffeekultur bei uns in Deutschland, weil den Deutschen jetzt auch scheißegal ist. Die trinken auch hier einen Cappuccino vom Bäcker, irgendwie, den sie sich so reinsippen.
Also Deutsche sind, was Essen, also Lebensmittel allgemein angeht, weniger qualitätsbewusst als die meisten anderen Länder, aber sehr preisbewusst. Und das führt dazu, dass wir wahnsinnig günstige Supermärkte haben. Also vergleich das mit jedem anderen Land, auch mit ärmeren Ländern, deutlich ärmeren Ländern. Da gehst du in den Supermarkt, denkst, das ist ja teurer als in Deutschland, wie kann das sein? Das liegt eben daran. Aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. Und also Kaffee zum Beispiel. Das hat mir auch mal ein Barista gesagt, dass die meisten Kaffeebohnen, die du so kaufst, oder den normalen Kaffee, der ist verbrannt. Also der Kaffee ist eigentlich deutlich überröstet, ja. Hier bin ich allerdings gar kein Gourmet. Zu meiner Schande mag ich eigentlich Nespresso fast am liebsten. Ja. Und ich darf es gar nicht öffentlich sagen, aber es ist halt so.
Nespresso, die Kapsel, meinst du? Shame on you. Ich weiß. Richtiger Umweltsünder. Jetzt kommen nachher die Linken und Grünen in den Kommentaren und hauen dich um.
So, machen sie sowieso. Aber oder Steak. Wenn ich ein Steak bestelle, bestelle ich es well done. Ja. Ich habe schon erlebt, das ist kein Witz, in einem Gourmet-Restaurant in Frankfurt habe ich es dann 2-mal zurückgehen lassen, weil das war immer blutig. Ich habe gesagt, well done. Und dann kam der Koch, wie hieß das irgendwie, Bistro 75 oder sowas, kam der Koch mit einem Messer aus der Küche gerannt, mit französischem Akzent, hat mich angeschrien. Ja, was wollen Sie? Wollen Sie ein Steak? Wollen Sie eine Schuhsohle? So auf mich zu. Ich so, okay, ist gut, okay, sehr gut. Es ist blutig gegessen. Aber
nein.
Doch, aber mir dann gedacht, wäre ich doch nur ins Maredo oder so gegangen. Ja.
Oder ins Blockhaus.
Blockhaus eigentlich besser, ja. Blockhaus ist ganz echt ein gutes Steak. Aber ja, ich bin auch kein großer Steak, aber ich sag nur, ich habe manche Geschmäcker von mir sind sehr peinlich für Experten, die sagen, wie kannst du nur? Also du darfst es eigentlich gar nicht sagen. Also dass du ein Steak well done isst.
Ne? Ja. Sagen, ich esse es auch so, eher lieber well done als blutig.
Das ist ein riesen,
weil ich mag dieses Rote Meer auf meinem Teller
nicht. Ich finde es ekelhaft. Ich verstehe auch nicht, wie man gerne irgendwie Blut isst. Aber egal, ich will das gar nicht verurteilen, aber ja. Oder ich esse keine Meeresfrüchte. Ich finde Fisch ekelhaft zum Beispiel. Fisch, allein der Geruch widert mich an. Auch Leute, die Fisch essen vor mir, sind mir eigentlich zuwider.
Dann hätten wir das auch geklärt.
Ja, ey, Disco.
Starkes Statement. Was ich viel interessanter finde, ist dieses Paradoxon bei dir, dass du sagst, du hast eine schlechte Menschenkenntnis, hast aber Psychologie studiert, hast dich
mit Büchern beschäftigt, um das Thema Wahrheit und Lügen, wie man Lügen entlarvt. Aber wie kann es sein, dass du selbst von dir behauptest, du hast eine schlechte Menschenkenntnis, obwohl du dich mit diesen Sachen beschäftigt hast?
Ja gut, ich meine, wer studiert sonst Psychologie? Leute, die sehr oft, sagt man, die eine Meise haben, studieren Psychologie. Wer wird angezogen davon? Ne? Ist ja klar. Bei mir ist sozusagen alles relativ sauber sonst im Kopf, aber natürlich studierst du etwas, weil du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich habe mich immer gefragt, wie so der Kopf tickt. Ich bin sehr, sagen wir mal, ich habe wenig, relativ wenig Empathie natürlich, aber ich kann mich nicht so leicht in Leute reinversetzen. Und das führt natürlich dazu, dass mich das interessiert. Ich meine, wer studiert Jura? Klugscheißer. Ne? Also das ist einfach so. Ja, ich meine, was zieht wen an? Mhm. Vergrübelte Leute studieren Philosophie. Da kann man sagen, gerade du solltest auch lernen, jetzt mal schnell Entscheidungen zu treffen. Aber es ist halt so. Swimmer's body, weißt du? Ich meine, wie bei Schwimmern. Haben die ein breites Kreuz, weil sie Schwimmer sind? Oder sind sie Schwimmer geworden, weil sie ein breites Kreuz haben?
Kannst du Lügen entlarven? Wenn wir jetzt ein Gespräch miteinander führen, wir sind jetzt seit knapp 30 Minuten schon im Gespräch. So, wenn du jetzt mit mir ein Gespräch führst, du führst jetzt keine Verhandlung durch, wie du es sonst machst. Kannst du Lügen entlarven anhand von verschiedenen Mustern, die du festsetzt?
Ich bin schon ziemlich gut. Ich habe mal einen Live-Test gemacht bei Stern TV und für die Bild-Zeitung muss ich auch 10 Lügen entlarven. Dummerweise habe ich zugesagt gehabt, weil ich war jung und brauchte das Geld, ja. Aber und da hatte ich, kann man auch noch nachsehen, hat alles geklappt. 100% akkurat. Aber die Wahrheit ist, ich bin so 85% akkurat, weil ich talentfrei bin. Ich habe Seminarteilnehmer tatsächlich, die lesen, haben mein Buch gelesen, die kommen ins Seminar. Nach einem Tag Übung sind die besser als ich. Was mich natürlich extrem abfuckt, ja. Aber dann denke ich mir trotzdem, aber ich weiß halt, Leute mit Talent sind einfach besser als ich. Als eben diese Bücher rauskamen, war ich tatsächlich, habe ich Polizisten geschult, ich habe Staatsanwälte geschult, ich war Zollbeamte, ich habe tatsächlich Vernehmungen, ich war dabei. Ich wurde dann vorgestellt als Deutschlands bekanntester Lügenforscher, unfair der menschliche Lügendetektor. Was nicht stimmte, aber es ist ein wichtiger, deswegen, wenn ich das jetzt so, sage ich das ungern öffentlich, dass ich nicht unfair, überhaupt nicht unfehlbar bin. Aber wenn du Lügen entlarvst, ist eine der wichtigsten Sachen, dass die Person gegenüber muss davon überzeugt sein, dass du unfehlbar bist. Warum? Weil wenn du lügst, geht deine Angst hoch. Und wenn du die Wahrheit sagst, geht deine Angst runter, entlarvt zu werden. Weil du eben denkst, der sieht ja, dass ich unschuldig bin. Ja. Das heißt, deine Angst geht runter, ich sage, okay, der sieht das, also kann ich ganz frei reden. Mhm. Umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht so gut im Entlarven, was passiert dann? Wenn du schuldig bist, geht deine Angst runter und wenn du unschuldig bist, geht deine Angst hoch, weil du denkst, scheiße, der Typ sieht ja gar nicht, dass ich die Wahrheit sage. Und dieses Dilemma, das nennt das Othello, das ist der Othello-Fehler sozusagen, sage ich ungern on tape oder wo immer das gespielt wird, aber oder man sie anhört. Ich bin nicht unfehlbar, gar nicht. Ja, aber ich bin schon ziemlich gut. Aber wenn du Talent hast und die Techniken benutzt, kannst du nicht 100%, aber 95% akkurat werden. Ja, von mich überzeugt.
Warum behauptest du von dir selbst, du seist talentfrei?
Weißt du, ist leider. Ich habe ja
Messe. Das fest?
Naja, wir haben ja ich habe ja Videos analysiert und
von
so
dir selbst?
Nee, also von Leuten, die lügen.
Ah.
Und ohne Technik kann ich es nicht. Also ich habe nicht so ein Bauchgefühl. Andere Leute haben ein Bauchgefühl. Und dann, wenn sie im Seminar sind, merken sie, das war gar kein Bauchgefühl. Sie können nur beispielsweise, also man hat tatsächlich Studien gemacht mit Leuten, die sehr gut im Entlarven sind. Man nennt sie Wizards, also Magier. Und hat herausgefunden, dass diese Menschen können einfach intuitiv können sie Gesichtsausdrücke lesen, auch wenn so eine Art Mikroausdruck kommt, der nur eine halbe Sekunde, 25 Sekunden lang ist, sehen sie, was die Person fühlt. Wenn ich dich jetzt was frage und oder sagen wir mal, du lügst und ich sehe zum Beispiel Schuld in deinem Gesicht für eine halbe Sekunde, ich selber ohne Training hätte das niemals gesehen. Mittlerweile schon, würde ich sagen. Aber Leute mit Talent sehen das einfach sofort, denen musst du das kaum erzählen. Und jetzt, das Interessante ist, es gibt auch viele Leute im Seminar, die sind ziemlich schlecht im Entlarven von Lügen, weil sie es zwar sehen, aber nicht wissen, was es bedeutet. Und das ist dann das Allerbeste. Da musst du es nur einmal erklärt bekommen und das sind eben die, die nach einem Tag besser sind als ich. Weil die es eigentlich sehen, aber nicht wissen, was es bedeutet.
Sie können es nicht deuten.
Die können es nicht deuten, genau. Und die habe ich immer beneidet, weil ich musste mir das wirklich mühevoll antrainieren. Ja. Und die können das einfach. Aber es ist halt so. Talent, ich habe dafür Talent für andere Sachen. Und Talent spart eine Menge Zeit.
Zum Beispiel?
Verhandeln. Ich kann sehr gut verhandeln. Das konnte ich tatsächlich immer.
Das ist ja auch dein Steckenpferd, ne? Also ich
das ist
ja,
mein Haupt, das ist mein Beruf, ja.
Genau. Also es war ja, als wir noch vorhin im anderen Büro drüben waren, habe ich dir gesagt, dein Buch Deal, das ist so seit 8 Jahren, glaube ich, bei mir so im Bücherregal, hängt das fest. Und,
hängt es fest, du hast es doch mal gelesen, hoffe ich. Aber es sah noch ziemlich frisch aus, muss ich sagen.
Also es ist zwischen den anderen Büchern hängt es fest, so gemeint. Aber ich hätte niemals gedacht, dass irgendwann der Autor dieses Buchs mir mal gegenüber sitzen wird. Aber ganz off topic, wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Also vor 2 Jahren gab es ja eine sehr interessante Zeit bei mir, medial bedingt gesehen. Dann hat uns ein befreundeter Bauträger, den wir beide kennen, connected, weil du nach meinem Kontakt gefragt hast. Und ich kannte ihn logischerweise nicht. Also ich hatte zwar sein Buch bei mir im Regal, aber der rief mich da an und sagt so, hey, du pass auf, Jack Nasher hätte gerne deine Nummer, der wollte dich anrufen. Und da das so der zweite, dritte Tag war, nachdem da die Scheiße bei mir zusammengebrochen ist, war ich sowieso noch nicht ganz da oder im Delirium, im Familienurlaub zeitgleich. Und dann hast du mich angerufen gehabt und hast mir gut zugeredet. Und das fand ich hochinteressant, weil ich mir dachte, warum interessiert sich ein wildfremder Mensch für mich und warum hat er das Bedürfnis, mir das mitzuteilen? Wie kam das, also wie kam das überhaupt zustande? Weil also eigentlich kann ich dir ja scheißegal sein.
Genau, das stimmt. Ja, jetzt, wo du es so sagst, was habe ich, warum? Aber nein, es war so, ich habe das den Bericht über dich gelesen und fand ihn einfach wahnsinnig unfair. Also ich fand ihn, du hast einfach gemerkt, wenn du dich mit Immobilien ein bisschen auskennst, das war einfach Hanebüchen von jemandem geschrieben, der einfach nichts weiß über das Business, hast du in jedem zweiten Satz gemerkt und einfach nur ein Narrativ bedient als der böse Investor und wieder die armen Leute, ja, wir haben die Wohnung zwar uns nie angeguckt, aber wir wussten nicht und so, dachte ich mir, okay, es ist einfach unfair. Und das Problem ist halt, wenn du in so einer Situation bist, dann siehst du die Situation ja ganz anders, als wenn du es von außen siehst. Ne? Mhm. Und ich glaube einfach, dass dass in dem Moment ist es einfach wichtig, dass dir jemand mal aus der anderen Perspektive das sagt, dass es ganz klar unfair ist, dass du dir nicht so viel daraus machen sollst und dass du einfach weitermachst und dich nicht irgendwie davon, also klar, man kann sich immer verbessern, versteh mich nicht falsch, ne? Aber trotzdem, dass du das eben aus der, das, weil das Problem ist, wenn wir irgendwie angegriffen werden oft, ne, dann und wir selber in der Situation sind. Weil ich wurde auch schon angegriffen und ich weiß, wie sehr mich das mitgenommen hat damals, aber dann aus der, von jetzt betrachtet, war es eigentlich lächerlich. Ich hätte eigentlich viel souveräner damit umgehen müssen. Und ich dachte damals auch, du hättest eigentlich sofort darauf antworten sollen, souverän und sagen, es ist lächerlich und Blödsinn. Du hast offensichtlich keine Ahnung vom Geschäft, halt einmal deine Fresse. Ja. Und ich finde, das ist wichtig, gerade heute. Es gibt halt viele Shitstorms und viele lassen sich davon einschüchtern. Und ich finde es, also jetzt gerade Ben Ungeskriptet zum Beispiel mit diesem Höcke-Interview, ich finde es sehr, sehr gut und auch selten, dass einer auf Kurs bleibt und sich nicht entschuldigt und nicht sagt, ja, ich hätte so. Und finde es auch wichtig, dass also Institutionen zum Beispiel stehen sehr selten hinter ihren Leuten. Ja? Universitäten stehen sehr selten hinter ihren Professoren, wenn die angegriffen werden, weil sie Transgender-Feind, irgendein Blödsinn sein soll, feindlich, weil sie irgendwas gesagt haben oder sowas. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und ich glaube, deswegen viel oft sage ich auch Sachen und da sagen Leute, ja, sag das, halte ich doch zurück. Ich sage, ich halte mich nicht zurück, weil ich finde gerade dieser fehlende Mut, dann wirklich Farbe zu bekennen und zu sagen, hey, es ist so, das macht uns kaputt, auch die Gesellschaft, weil die schweigende Mehrheit, die glaubt ja ganz oft, die Shitstorms sind Blödsinn, ganz häufig. Die sagt aber nichts, die hält lieber das Maul. Und dann denke ich mir, halt nicht dein Maul, sondern geh nach vorne und zeig wirklich, was du denkst. Und das finde ich unheimlich wichtig, auch wenn ich das hier und da ein paar Sachen kostet vielleicht. Oder, weil ich meine, ich finde diese Distanzeritis, ne, dass Leute sich dann sofort von jemandem distanzieren. Ich fand das bei Kevin Spacey zum Beispiel. Da war völlig unklar, ob da jetzt was dran ist. Ich meine, der Mann hat alles verloren, was er hatte. Er hat jeden Prozess gewonnen, also gegen ihn nichts ist bestehen geblieben, gar nichts. Und der ist trotzdem kaputt. Und ganz viele sagen, nee, wir wollen trotzdem, er ist jetzt wieder in einem Film, ich finde das unmöglich, bla bla. Und dieser Mob, ja, ich finde diesen Mob ganz schlimm, der früher ja Dörfer verbrannt hat, Hexen verbrannt hat. Und das sind genau die gleichen. Das ist der Mistgabel-Mob, der sich auch früher überlegen gefühlt hat, moralisch, und sagt, die sind auf der richtigen Seite. Und du siehst dieses Gesicht von so einem Mistgabelbauern mit seiner Mistgabel, die brennt und er will einfach nur zerstören. Und da finde ich es echt wichtig, dass wir, und ich will meinen Beitrag dazu leisten, wie ich kann, mich davor stelle und sage, nein, das darf nicht sein. Und das war halt jetzt natürlich eine Lächerlichkeit, die ich gerade nur mit dir telefoniert. Ich habe jetzt Ich habe das jedem gesagt, mit dem ich gesprochen habe, habe das auch in meinen Seminaren gesagt, wenn hier irgendjemand von dir gesprochen hat, du bist ja sehr bekannt, habe ich immer gesagt, es ist eine Lächerlichkeit und es ist völlig absurd, von einem inkompetenten Menschen geschrieben. Und das, ich glaube, wir machen die Welt wirklich besser, wenn wir uns auch schützend und klar Farbe bekennen zu solchen Sachen. Ja, und das finde ich wichtig, auch wenn ich dich nicht kannte.
Das rechne ich dir immer noch hoch an, weil es gab so ein paar Personen in diesen ersten Tagen, wo das passiert ist, die sich aus dem Nichts gemeldet haben, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Witzigerweise gab es natürlich auf der anderen Seite auch Personen, die sich komplett von mir abgewandt haben. Das ist diese Distanzeritis, von der du gesprochen hast. Sehr viele Learnings die letzten 2 Jahre davon mitgenommen. Ne? Also was Menschen betrifft, ja, wie Menschen reagieren, wie Menschen in gewissen Situationen umgehen. Ich sage immer, wenn es einem Menschen schlecht geht, ihm selbst, sieht man auch deinen wahren Charakter. Und wenn ich zum Beispiel von etwas betroffen bin und du ja eigentlich in meiner unmittelbaren Umgebung bist, du bist vielleicht ein sehr, sehr guter Freund, dachte ich zumindest bis zu dem Zeitpunkt, oder du bist ein Geschäftspartner, dachte ich auch zumindest. Und das Erste, was dir einfällt, ist zu fliehen. Ja, das sagt natürlich auch viel über deinen Charakter aus, dass eben viele Menschen nicht den Mut haben. Was ich bei dir oft beobachte, ist witzigerweise, wenn ich in vielen politischen Reels oder in Themen, die angesprochen werden, dann gehe ich in die Kommentare rein, weil mich das interessiert, wie die Mehrheit darüber denkt. Ich finde dich sehr oft wieder, wo du klare Kante bekennst und deine Meinung zu gewissen Dingen kundtust und dich nicht zurückhältst. Weil schlussendlich bist du ja Verhandlungscoach. Ja, also das heißt, du bist ja auch Teil dieser sogenannten Coaching-Bubble ein Stück weit. Und viele deiner Kollegen oder Kolleginnen, die würden sich niemals anmaßen, in der Öffentlichkeit ihre Meinung so kundzutun, sondern die sind ja eher so diese Wattebällchen-Taktik. Wir lieben uns ja alle und es ist ja alles so toll und so wunderschön, damit sie natürlich immer von jedem und überall gebucht werden, weil ja ihr Geschäft irgendwo davon abhängig ist.
Genau, also ich will auch mal dazu sagen, ich glaube, seine Meinung zu sagen, ist generell nichts, sagen wir mal, Besonderes. Es ist eher schwer, seine Meinung nicht zu sagen. Das habe ich gelernt von der Queen in The Crown. Weil sie hat eben gesagt, das wirklich Schwierige ist es eben nicht zu sagen, was du denkst. Weißt du, jeder Idiot kann immer sagen, was er denkt, irgendwie raushauen. Aber seine Fresse zu halten, ist eigentlich viel schwieriger. Insofern akzeptiere ich sozusagen die Lorbeeren nicht, die du mir, aber vielen Dank dafür, dass du sagst, ich sage meine Meinung. Aber ich sage dir, was für mich wichtiger, viel wichtiger ist als meine Meinung ist, dass gewisse Spielregeln eingehalten werden. Weißt du, ob jemand, ich habe auch schon Leute verteidigt, die auch für mich zum Beispiel politisch auf einer völlig anderen Linie waren. Ja, und also Politiker. Mhm. Weil ich dachte, das ist ein schäbiger Angriff auf sie. Und mir geht es eher um die Spielregeln, als um meine eigentliche Meinung, was jetzt meine politische Meinung oder mag ich jetzt Immo-Tommy. Ich kannte dich ja gar nicht. Sondern es geht mir einfach nur darum, wir müssen gewisse Spielregeln haben, wie wir miteinander umgehen. Und wir müssen gewisse Spielregeln haben, auch wie wir diskutieren zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel jetzt AfD-Verbot. Ob ich jetzt ein AfD lieb, ich habe interessant, wenn ich mich google, kommt als Erstes hinter meinem Namen AfD, was ich kurios finde. Es ist wie Harald Martenstein, der ja auch sagt, der Journalist, ich verteidige nicht die AfD, ich verteidige die Demokratie und wie die Spielregeln sind in der und
ja.
Und darum geht's. Einfach, wenn du etwas sagst vor den Spielregeln. Und weil, wenn du solche Sachen machst, einfach Leute ausschließt oder 40% der Wähler oder so ausschließt aus dem demokratischen Diskurs, das ist einfach nicht gut für eine Demokratie. Und es ist völlig egal, ob das eine rechte Partei ist oder eine linke Partei ist. Weil, es ist doch klar, die Leute, die jetzt sagen, super, was mit der AfD ist, alles super, was mit denen passiert. Wenn es denen passieren würde, würden sie auf einmal ihre Meinung ändern und sagen, Moment, das ist aber unfair, so geht das doch nicht. Und das meine ich damit, wenn ich sage, weil ich werde jetzt vielleicht von der linken Seite oft angegriffen, aber wenn die Rechten sozusagen das Ruder übernehmen, werde ich weiterhin eben darauf achten, im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass die Spielregeln eingehalten werden. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Genau, also weißt du, was ich meine mit der Meinung? Mir geht es nicht darum zu sagen, richtig so, der soll in den Knast, der soll nicht in den Knast, sondern wie jetzt mit Kevin Spacey. Ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber nach Anhaltspunkten, die wir haben, nichts hat gefruchtet, es hat keine einzige Verurteilung gehabt. Und dann finde ich es einfach unfair, egal wer es ist, egal warum, jemand, der nirgendwo verurteilt ist, ihn trotzdem dann zu sagen, er soll jetzt nicht in Cannes sein, er soll jetzt nicht mitspielen, Netflix muss die Filme runternehmen. Nein, das ist nicht okay. Und das meine ich. Jetzt sagen Leute, ja, du weißt ja nicht, was er sonst gemacht hat. Ja, das kannst du ja über jeden sagen. Also das ist ja
kannst du über deinen Nachbarn schon
sagen.
Ja, genau.
Sagen. Weißt du auch nicht, was er macht. Was ist das für ein Argument?
Hinter verschlossenen Türen.
Und darum geht es mir. Ja, weil, ja, oder Woody Allen, ja, wenn der schäbig angegriffen wird und so weiter. Also,
oder Johnny Depp war ja auch ein prominentes Beispiel.
Johnny Depp ist interessant, der hat sich ja mehr als da herausgefunden. Da ist ja wirklich irgendwie interessanterweise, ist es ja wirklich so, dass er immer noch als der Gute gilt und eben Amber Heard, als die Schlechte. Wobei auch hier, er hat wohl auch Probleme, weil manche sagen, nee, wir wollen ihn nicht casten, das finde ich nicht gut. Dass es eine Gemeinheit ist. Also das stört mich halt immens, ne? diese Distanz.
Wir leben auch mittlerweile in der Cancel Culture. Also es ist sehr, sehr schnell, jemanden zu verurteilen. Wir sind sehr, sehr schnell darin, Menschen zu verurteilen.
Nein, das gab es immer, dass Leute verurteilt wurden. Es gab auch immer irgendeinen komischen Mob, die wollten, dass der dann verschwindet. Das Problem ist, was wir eben nur haben, ist, keiner stellt sich dann vor dich. Das ist das Problem. Universitäten lassen ihre Professoren fallen wie eine heiße Kartoffel. DAX-Unternehmen lassen ihre CEOs, die sagen ein falsches Wort, da kommt ein Shitstorm, zack, weg. Und das ist das Problem. Dass es irgendwelche Idioten, weiß ich nicht, mit blauen Haaren, irgendwelchen Problemponys gab, die irgendwas gefordert haben mit drei Nasenringen. Das ist normal, das war früher so. Nur jetzt hört man halt darauf. Und das ist halt, also die, sagen wir mal, die Verrückten haben teilweise eben die Kontrolle übernommen, was halt daran liegt, dass die Institutionen und auch wir oft keine Eier haben, uns dagegen zu stellen und zu sagen, es geht nicht, das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Wir machen das jetzt trotzdem. Dieser Vortrag wird trotzdem gehalten. Und wenn du den Vortrag nicht hören willst, dann geh halt nicht hin. Aber dieser Unterschied zwischen, ich will jetzt irgendeinen Vortrag zu irgendeinem Thema nicht hören, zu niemand soll diesen Vortrag hören. Das ist genau die Linie, die wir ziehen müssen und sagen, keiner ist gezwungen, aber eben zu verbieten für alle. Und dass dann eben diese Spielregeln eingehalten werden, darum geht's mir.
Es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn wir jetzt gerade nochmal das Björn Höcke-Interview aufgreifen von Ben, dass dann eine Saskia Esken von der SPD, von den Sozialdemokraten herkommt und sagt, der muss geblacklistet werden irgendwie und keine Ahnung. Und man kann ja einem Björn Höcke nicht 4 Stunden reden lassen, ohne ihn zu unterbrechen. Dann sage ich, wenn der so schlimm ist, warum sitzt er nicht im Knast? Ja, er wurde irgendwie verurteilt wegen Faschismus und hier und irgendwie, was auch immer alles im Raum steht. Warum sitzt er nicht im Knast? Wenn die AfD doch verboten werden soll und hier und kann, warum ist sie denn noch da? Ja, warum haben die denn so viele Stimmen? Weil die Altparteien alle reinscheißen die letzten Jahre. Und natürlich muss man sagen, eine AfD, die hat keinen Track Record, die haben natürlich ein leichtes Spiel, die müssen einfach nur das besser machen, was die Altparteien verschissen haben. Weshalb jetzt die Leute sagen so, okay, ich wähle die AfD, weil was habe ich denn noch für eine Wahl? Die Grünen, die Linken, die SPD, die CDU, was haben die denn in den letzten Jahren alle so gemacht in unserem Land?
Ja, genau, aber auch hier gilt, ich finde, dass die politischen Details sind eben die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt, wie gehst du halt einfach mit einer Partei um, die aus dem Nichts kommt? Und das ist eben, da kann ich es eben nur sagen, die Spielregeln müssen einfach gelten. Ja, und das Problem ist natürlich, was du auch sagst, dieser Verdruss, dass du eigentlich, egal was gewählt wird, am Ende regiert die SPD. Ja, und da, also, und das ist natürlich ein Problem.
Ja.
Ganz klar. Und ich meine, für mich war die größte Enttäuschung, die es eigentlich überhaupt in meinem politischen Leben gab, als Merz die Schuldenbremse ausgehebelt hat mit dem alten Bundestag.
Ja, also der hat ja noch nicht mal seine Legislaturperiode begonnen.
Nein, weil das nicht mehr gegangen wäre mit dem neuen Bundestag. Er hat es mit dem alten gemacht, der abgewählt ist. Und das ist für mich, das war der größte Betrug. Ich finde das also so schlimm. Ich weiß, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich das einfach eine so schlimme Lüge finde. Er hat ja vorher gesagt, er ist für die Schuldenbremse und dann hat er sie ausgehebelt mit dem alten Bundestag. Das war für mich der größte Betrug, den ich in meiner Lebenszeit sozusagen als Bürger je gesehen habe.
Und das muss ich auch sagen. Noch ein paar Lügen hinterher. Also
ja, es kam noch, ich meine, diese NGOs zum Beispiel, dass man nicht weiß, von wem welche NGOs wie finanziert werden, dass diese Frageliste. Aber es war natürlich ein großer strategischer Fehler. Ich habe das ja schon oft gesagt. Von der CDU, die Brandmauer war eigentlich das also verhandlungstaktisch. Jetzt, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht politisch, interessiert mich weniger, sondern verhandlungstaktisch ist es natürlich das Dümmste, was ich machen kann, zu sagen, hey, Tommy, ich verhandle jetzt mit dir. Bevor wir aber verhandeln, will ich dir nur sagen, ich verhandle nur mit dir. Es gibt keine Alternative für mich. Nur mit dir, gib mir bitte, mach mir einen guten Deal. Da ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Deswegen hat die SPD alle Ministerien, die irgendwie wichtig sind, bekommen und bestimmt die Politik. Jetzt kann ich auch als SPD-Freund, und ich habe viele Sympathien für die SPD, gerade für die alte SPD, ich meine, die ist eine sehr verdienstvolle Partei, die hat viel sehr Gutes für Deutschland gemacht. Und auch wenn ich die SPD liebe, es ist einfach nicht richtig. Ja, ich kann den Souverän, den Wähler, nicht so hintergehen. Und das finde ich, und ich glaube, dieses Gefühl haben gerade viele, und das ist einfach nicht richtig. Und da wird was passieren, das ist klar, weil die Leute brauchen eine Alternative. Und es gibt eben eigentlich nur eine richtige Opposition. Das ist halt leider so. Ich finde es sehr bedauerlich, aber es ist so.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass du in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal angegriffen wurdest. In welchem Konsens?
Ich wurde vor vielen Jahren, wo wurde ich von einer Lobby, es ging eigentlich um eine Kleinigkeit, um Wirtschaftspsychologe, wer sich so nennen darf und nicht. Und ich hatte mich eigentlich selber nie Wirtschaftspsychologe genannt, obwohl ich Wirtschaft studiert habe und Psychologie. Aber es ging darum, dass ich vor allen Dingen Studenten von Wirtschaftspsychologie durften sich nicht so nennen, weil eine Lobby der Diplompsychologen war dagegen. Die haben das irgendwie, eigentlich eine kleine deutsche Provinzposse. Und ich habe einfach sozusagen mich extra Wirtschaftspsychologe genannt. Das provoziert diesen Streit und habe das auch gewonnen in allen Instanzen. Jetzt darf sich also jeder Absolvent von Wirtschaftspsychologie in Deutschland, der auch einen Bachelor hat oder einen Master hat oder beides hat, darf sich Wirtschaftspsychologe nennen. Das war eine Kleinigkeit, aber da wurde ich übelst von diesem Verband und von Leuten, die da arbeiten, sozusagen so Pseudo, wie auch immer, angegriffen, und das war genauso. Also da haben die auch versucht, mich mürbe zu machen, was aber nicht geklappt hat, weil ich lasse mir eben da den Mund nicht verbieten. Aber ich muss auch sagen, es hatte damals, das ist jetzt 10 Jahre her oder so, hat mich das schon auch mitgenommen teilweise, aber hätte ich das von außen gesehen, ja, ich hätte da auch jemanden gebraucht, der sagt, ey, chill, das ist eigentlich lächerlich. Es ist eigentlich so eine Provinzposse.
Hundertprozentig. Also ich stimme dir zu, weil eine Handvoll von diesen Menschen, unter anderem du, die sich dann bei mir gemeldet haben und mir gut zugeredet haben, denen ist das auch in der Vergangenheit widerfahren. Also stehen auch in der Öffentlichkeit oder haben Themen gehabt, wo sie angegriffen worden sind und gesagt haben, hey, ich habe das durch, pass auf. Und da war auch einer dabei, der gesagt hat, hey, ich kenne dich sehr gut, ich weiß, wer du bist. Und der hat so krass gesagt, du bist nicht der Hurensohn, den sie versuchen draußen irgendwie jetzt gerade zu hängen. Ich so, okay, wow, krasses Wording. Das ist, ja, aber nur damit ich sie einmal so vor die Fresse knall, weil ich weiß, du bist gerade betäubt, deine Sinne, du weißt nicht, wie, wo, was geschieht, aber du bist nicht das, was sie versuchen darzustellen oder wie sie versuchen, dich darzustellen. Und das hat dann ganz gut getan in dem Moment, weil es ist genauso, wie du sagst, wenn du in der Bubble drin bist, wenn du in dem Moment bist und eben nicht von außen den Blick drauf hast, dann ist das für dich das Schlimmste auf der Welt, was passiert, und die Welt geht unter und du denkst irgendwie, ich war ja in dem Moment in Kroatien im Urlaub, du wirst mit Tomaten beschmissen, wenn du zurückkommst nach Deutschland hier, aber es ist halt einfach nichts passiert.
Gar nichts.
Ja? Weil du denkst, jeder weiß es, am Ende juckt das keinen, ne? Weil wir sind ja sowieso so informations- und reizüberflutet, dass irgendwie morgen greift irgendwie Iran den an und übermorgen Putin dort und Gasline wird gesprengt und Trump irgendwie steht der Furz quer, ruft an, rote Karte zurücknehmen bei der WM, was weiß ich nicht was so, und dann vergessen die Menschen noch.
Ja, aber es ist immer so, weißt du, Ratschläge kannst du viel besser geben, wenn du nicht in etwas steckst. Ich meine, schon mal die Beziehungstipps, die ich in meinem Leben schon gegeben habe, die waren echt gut. In meinen eigenen Beziehungen, also hätte ich das mal umgesetzt selber, weißt du, was ich meine? Das
ist interessant. Ja. Ich bin auch immer sehr, sehr gut in Ratschläge geben, aber nicht gut darin, sie selbst zu befolgen.
Ja, und deswegen kann ich immer nur Verhandlungsberater empfehlen, ja, an dieser Stelle. Keine kleine Werbe ein, aber es ist wirklich so, es ist einfach so, auch wenn ich in eigener Sache verhandle, verhandle ich viel schlechter, als wenn ich für einen Klienten verhandle. Ja, also es ist einfach so, dass du als Berater hast du einfach einen anderen Blick auf die Sache, ne, in jeglicher Hinsicht. Und je emotionaler die Sache ist natürlich, desto schlechter bist du. Ja, deswegen, wen verhandelst du am schlechtesten für dich? Mit wem verhandelst du am schlechtesten? Mit Menschen, die du liebst, ja, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit wen auch immer, also Geliebten natürlich. Und wenn du halt mit einem Geschäftspartner bist, bist du natürlich besser, weil weniger Emotionen in der Regel dabei sind. Ja, und das ist halt, das ist so. Deswegen ist es so wirklich wichtig, allgemein Berater zu haben, ja, auch in privaten Sachen. Also ich finde es gar nicht schlecht, das ist ein bisschen Coaching, jetzt hat jeder 3 Coaches bald, ja, wenn es so weitergeht, aber es hat, wenn es ein guter ist, hat das schon seinen Sinn.
Jetzt bist du ja ein Stück weit auch in dieser Coaching-Bubble mit drin, aber irgendwie, also bei mir ist das ja eh ein bisschen schwierig so, ich bin ja so gefühlt so ein Hybrid, ich bin so in der Coaching-Bubble ein bisschen drin, in der Speaker-Bubble ein bisschen drin, in der Emo-Bubble, Influencer-Bubble, jetzt seit einem Jahr in der Podcast-Bubble, und wenn ich dich aber so sehe oder dich so wahrgenommen habe als Typ, dann irgendwie bist du doch abseits von den ganzen anderen Coaches ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob das so meine objektive oder subjektiven Wahrnehmung ist, weil ich dich auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch, weil ich dich wahrnehme als ein Typ, der klare Kante bekennt. Ne? Du bist nicht so dieser Wattebällchen-Waschlappen-Typ, der unbedingt jedem gefallen will, damit er seinen Job safen kann. Ja? Und ich weiß nicht, ob das auch davon abhängt. Ich denke, als Verhandlungsexperte, dein Kunde sind wahrscheinlich Firmen, nehme ich mal stark an.
Also ich muss sagen, vor allem Mittelständler, Geschäftsführer, das sind so unsere Kunden hauptsächlich. Also auch ein paar DAX-Einkaufsleiter, Vertriebler, aber meistens haben wir tatsächlich Geschäftsführer von Mittelständlern und Freiberuflern.
Wann hast du für dich entdeckt, dass du sagst, Verhandeln ist dein Ding?
Fahne war immer mein Ding, muss ich sagen. Es war immer in meinem Blut. Ich habe es immer geliebt. Und habe mich dann eben, ich hatte ja gesagt, wir hatten ja schon besprochen, ich habe viel studiert, ich habe mit Jura angefangen, habe dann Psychologie studiert, Philosophie, wobei ich in Philosophie dann in Wissenschaftstheorie promoviert habe, also wie Wissenschaft, wie Studien auf, also was ist Wissenschaft und so weiter, und habe mich dann aber immer eben im Rahmen von Psychologie verhandelt, immer gemerkt, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ich habe dann bei der UN eben in New York mein Referendariat gemacht und gemerkt, okay, ich finde diese Verhandlung, eigentlich wenn ich da sitze in dieser Generalversammlung, da saß ich die erste Woche, weil mein Chef im Urlaub war, was ganz witzig war, Germany, und ich ich wusste gar nicht, um was es ging, genau, aber ich saß halt da, habe aber schnell gemerkt, da passiert nicht viel, sondern es passiert eben vorher, nachher, wird halt verhandelt. Das war nicht toll. Dann war ich in der M&A-Kanzlei, also Skadden Arps, die größte Wall Street-Kanzlei, habe ein Referendariat gemacht und habe einfach gemerkt, ich finde nur das Verhandeln eigentlich gut. Es war immer das Verhandeln und es war immer für mich natürlich. Dann habe ich es eben unterrichtet und habe dann eben dazu geschrieben. Und dann kam eben Deal raus vor einigen Jahren und es war dann ein Riesenbestseller. Und so kam das eigentlich, dass ich dann zum Verhandlungsexperten wurde. Aber da muss ich sagen, das war immer in mir. Ja, das Lügenentlarven hat mich immer interessiert, weil es wichtig ist, auch gerade beim Verhandeln. Das habe ich mir angeeignet, aber das Verhandeln, das kam völlig natürlich.
Und das Buch Deal, was wir vorhin auch bei mir gesehen haben, das war so dein Durchbruch in dem Bereich Verhandlungstechniken oder Verhandlungsexperte. Das hat dich dann positioniert in dem Bereich.
Ich hatte es eigentlich geschrieben für mich, weil ich das unterrichtet habe. Ich hatte einmal gedacht, ich brauche ein gutes Buch. Oder ich habe Notizen, das aus den Notizen wurde halt immer mehr und mehr. Und irgendwann hatte ich gesagt, okay, komm, dann kann ich gleich als Buch schreiben. Und dann kam eben dieses Buch raus und war eben, was interessant war. Weil Verhandeln ist ja jetzt eigentlich nicht, wo du denkst, das ist so ein Allerweltsthema, ist ja schon ein Business-Thema, ne? Mhm. Aber das war halt wahnsinnig erfolgreich. Wir haben irgendwie 10 Auflagen ruckzuck verkauft, Spiegel-Bestseller, eben, da war ich auch wieder bei TV Total und was weiß ich, im Mittagsmagazin, also überall. Und das war echt verblüffend, das hätte ich nicht erwartet. Und dann habe ich eben mein Fahndungsinstitut jetzt. Aber ich sage immer, weißt du, Samuel Beckett, der Schriftsteller, hat mal gesagt, wer kann, tut, wer nicht kann, lehrt. Und das hat mich immer getrieben, ich habe gesagt, okay, ich kann nicht einfach nur anderen erzählen, wie sie was machen, ich muss selbst verhandeln. Und deswegen ist es eben für mich so wichtig, nicht nur, dass ich Leute berate in Verhandlungen, was wir machen, sondern wir verhandeln auch. Also wir verhandeln zum Beispiel Mietverträge nach für Ketten. Das ist eigentlich mittlerweile eines unserer größten Geschäfte, dass wenn du zum Beispiel Optiker, du hast 300 Standorte, wir verhandeln die Mietverträge nach für dich und reduzieren sie und kriegen 20% vom Ersparnis. Wir machen das zum Beispiel für Private Equity Läden, die Kliniken haben oder Pflegeheime. Wir verhandeln also sozusagen auf Mieterseite, sparen wir dir Miete und werden eben erfolgshonoriert bezahlt. Das heißt, wir verhandeln die ganze Zeit. Wir haben jetzt gerade, wir haben 500 Mietverträge, die wir gerade verhandeln aktuell. Und das ist unwichtig, dass ich nicht nur einfach labere. Ich will viel lieber noch mehr Vorträge halten, weil einfach nur labern und gehen, das ist irgendwie sehr schön. Noch ein bisschen essen, hallo, hallo, ein Buch signieren. Aber unser Business ist eigentlich wirklich verhandeln, also trainieren. Wir geben einmal im Monat ungefähr ein Seminar in München oder in Bad Gastein. Und dann wird verhandelt. Und das ist unheimlich wichtig. Deswegen eben auch mein Immobilienthema. So bin ich ja auch, kenne ich auch deinen Namen. Also ich bin im Immobilienbusiness seit vielen Jahren jetzt eigentlich. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass ich die ganze Zeit selbst verhandle und nicht nur davon erzähle.
Also aus der Praxis für die Praxis nach wie vor. Nicht irgendwann nur Theoretiker zu sein.
Genau.
Das ist ein interessantes Beispiel. Ich habe früher mal eine Weiterbildung gemacht zum Handelsfachwirt nach meiner Einzelhandelslehre. Und da war eine Personalreferentin da, die war seit 11 Jahren raus aus dem Beruf und hat mir dann erzählen wollen, so wie Personalführung funktioniert. Und ich habe dann, weil ich jemand bin, wenn ich der Meinung bin, du hast nicht recht, dann gehe ich auch gerne in die Konfrontation, weil ich mir keinen Scheiß erzählen lassen will, ne? Also und dann irgendwie abnicken soll. Und das ging dann so weit, dass sie heulend zum Institutionsleiter gegangen ist und sich dann über mich beschwert hat und der dann irgendwie zu mir kam und habe gesagt, ja, aber sorry, wenn sie Scheiße labert, dann labert sie einfach Scheiße. Also sie ist seit 11 Jahren raus im Beruf, ich stehe immer noch jeden Tag im Laden, ich weiß, wie der Hase läuft, wie ich mit meinen Kollegen, Kolleginnen umgehen muss, ich war Filialleiter zu der Zeit und das, was sie sagt, das war vielleicht vor 11 Jahren noch on vogue, aber ist halt heute nicht mehr einfach am Puls der Zeit. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn du schon lehrst oder coachst, dann schau doch wenigstens auch, dass du in der Praxis irgendwo ein Stück weit mit drin bist, dass du weißt, wovon du überhaupt noch redest. Weil jetzt gerade auch in deinem Bereich, im Verhandeln, die Zeiten ändern sich ja auch von Jahr zu Jahr oder von den Jahren zu den Jahren.
Die Zeiten ändern sich, aber gute Verhandler sind gute Verhandler, muss ich auch sagen. Ich glaube, die Skill selber, ist also die Skill des Verhandelns, ist ziemlich zeitlos. Auch eigentlich egal, über was du verhandelst. Ob du über eine Immobilie verhandelst, über einen Unternehmenskauf, wenn du ein guter Verhandler bist, kannst du gut verhandeln. Das muss ich schon sagen.
Was würdest du sagen, war deine erfolgreichste Verhandlung im Leben?
Ich habe mal ein Interview gesehen mit einem Pornodarsteller, der hat auch gesagt, der kann sich immer nur die zwei letzten Filme merken, wenn man ihn fragt. Und bei mir ist es auch so. Ich weiß immer nur die letzte Verhandlung, die vorletzte vielleicht noch, dann hört es schon auf. Ich weiß es nicht. Aber für mich sind eigentlich die erfolgreichsten Verhandlungen gar nicht die, wo es am meisten geht, sondern die, wo es eigentlich ausweglos aussah, wo auch der Klient zu mir kam und sagte, das ist eigentlich schon zu spät oder vergessen wir es. Und auf einmal, also zum Beispiel Schadensersatzforderungen, hat mir mal 80 Millionen gefordert und 6 Millionen bezahlt zum Beispiel. Das weiß ich noch, weil das da eine schöne Zahl ist natürlich, oder große Zahl. Solche Sachen sind, wo es ausweglos ist und wo es dann trotzdem klappt. Oder Verhandlungen, was ich auch eben, ich mag eben diese Immobilienwelt. Macht mir einfach, ich weiß nicht, irgendwas reizt mich, hat mich immer daran gereizt. Ich kann es gar nicht sagen. Schon als Kind hat meine Mutter gesagt, war ich immer so vor Makler-Schaufenstern, habe mir Häuser angeschaut. Und meine Mutter so, du hast irgendwie 5 Mark Taschengeld die Woche. Warum guckst du dir ein Haus für 1 Million Mark an? Und ich so, ich will es aber sehen. Da muss ich mich wegziehen. Ja.
Das war von Haus aus wurde dir nicht beigebracht, irgendwie mit Immobilien Geschäfte zu machen, von Elternseite aus?
Überhaupt nicht.
Das heißt, die finanziellen Mittel waren nicht da?
Nö, also meine Eltern waren Ärzte. War jetzt alles, sagen wir mal, stabil. Aber das war jetzt nicht ein Thema. Also die haben halt ihr Arztzeug gemacht, ne, was man also Leute heilt oder so,
yeah,
nicht. Aber Immobilien war jetzt kein großes Thema. Ja, meine Mutter hatte mal irgendwas in Immobilien investiert, das hat überhaupt nicht geklappt. War eine GbR, richtig. Anfängerfehler. Da, und dann wollte sie von Immobilien nichts mehr wissen. Ja, das war eher die Erfahrung.
Und bei dir war es so eine Eigenmotivation da, was die Immobilien angeht. Das heißt, du hast nicht irgendeinen Mentor gehabt oder irgendjemanden?
Doch. Ich hatte damalige Freundin und ihr Vater war Geschäftsführer von der Immobiliengesellschaft, von der städtischen. Und der hat immer zu mir gesagt, der einzige Fehler, den du Immobilien machen kannst, nicht früh genug anfangen. Das hat er mir eingetrichtert. Und Winnie ist ja gerade 75 geworden, habe ihm auch gratuliert. Dem verdanke ich das sozusagen. Aber ich muss auch sagen, es ist auch nicht jedermanns Sache. Immobilien sind ist wirklich ein Geschäft. Also es ist wirklich, da kann halt immer viel passieren. Es sind halt Menschen, die da wohnen und so weiter. Wenn ich mir jetzt denke, ich meine, klar, ich beneide die Leute, die einfach mit Bitcoins jetzt einfach für 10 Euro Bitcoin gekauft haben vor 15 Jahren. Es ist nicht leicht, Immobilien. Mhm. Und gerade jetzt in Deutschland, jetzt wieder gibt es wieder neue Gesetze dagegen. Als Vermieter ist es echt nicht leicht. Also es wird einem sehr, sehr schwer gemacht, dass man das gerne macht, muss man schon sagen.
Hast du schon mal in der Öffentlichkeit über deinen Bestand gesprochen?
Klar.
Ja, also bist du Bestandshalter, habe ich am Wochenende festgestellt, nachdem wir telefoniert haben, warst du mehrere hundert Immobilien, also nicht irgendwie 100 oder paar 10, 20, 30, 40, sondern mehrere hundert Immobilien. Das heißt, du bist schon gut im Geschäft mit drin. Wann hast du angefangen? Wann hast du die erste Immobilie geholt?
2010.
Das heißt, du hast binnen 16 Jahren mehrere hundert Einheiten aufgebaut.
Genau. Ich muss aber auch sagen, ich habe die meisten Einheiten tatsächlich aufgebaut nach Corona. Da war ich auf der Expo Real und habe irgendwie gesehen, hey, da sind Makler, die bieten mir tolle Häuser an. Da sind Finanzierungsberater und da sind Banken. Und dann gab es auch noch Hausverwaltung und Hausverwaltungssoftware.
Jetzt sagen wir nicht, dass du das alles auf der Messe zusammengebracht
hast. Ich muss sie einfach nur connecten und dann habe ich ja ein funktionierendes Business und das ist ja so ein Perpetuum mobile, das einfach weiter funktioniert und funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von 3 Jahren habe ich eigentlich 80% meines Bestands aufgebaut. Und da war ich die ganze Zeit beim Notar. Und es war wirklich, das war fast ein Sport, dass ich beim Notar war und gesagt habe, sorry, ich komme jetzt nicht extra zu dir für ein Mehrfamilienhaus. Wir müssen jetzt die Back-to-Back machen. Dann haben wir wirklich protokolliert, den ganzen Tag protokolliert. Und das war halt zu einer Zeit, muss man auch sagen, nach Corona hast du halt sehr leicht auch Finanzierung bekommen. Ne? Das mit wenig Eigenkapital.
Ja, das war ja noch die Nullkomma-Phase.
Das war die Nullkomma-Phase. Und wobei man da sagen muss, jetzt im Nachhinein natürlich, die Preise waren echt hoch. Du musstest super schnell, du musstest direkt zum Notar. Ja. Die Immobilien wurden ja, die Häuser wurden ja nicht verkauft, die wurden verteilt. Ne?
Richtig.
Wie Bananen in der DDR wurden die. Also warst du froh, wenn du was bekommen hast. Und dann habe ich die halt schnell gekauft, zu hohen Preisen heute. Ne? Also im Prinzip waren das, wenn man es heute betrachtet, lächerlich hohe Preise. Aber du hast ja die Finanzierung bekommen, ne? Und auch heute, also so eigenkapitalstark, dass du einfach so schnell die Häuser kaufst, das ist schwierig. Ne? Und das ist heute schwierig machbar, würde ich sagen. Ja. Wobei heute eigentlich eine sehr gute Zeit ist, zu investieren.
Weil die Preise günstiger sind, aber dafür natürlich die Zinsen höher.
Die Zinsen höher, aber was das Hauptproblem ist, ist gerade, dass die Banken so zögerlich sind und so schwierig und du sind so sie. 1000 Unterlagen, also sind alles sie. Schicken musst. Und deswegen, wir haben ja auch darüber gesprochen, mache ich eben so Get-Togethers eben, über mit meinem Notar, meinem Steuerberater und eben meinen Immobilienfreunden sozusagen, um eben zu sehen, wie können wir trotzdem Business machen, weil ich glaube, und ich zitiere immer wieder gerne den alten Rothschild, den Vater der Bankiersfamilie gesagt hat, die großen Vermögen werden dann gemacht, wenn das Blut in den Straßen fließt. Und das klingt hart, aber weißt du, wenn alles gut läuft und jeder Immobilien kaufen will, dann ist es vielleicht nicht die beste Zeit, Immobilien zu kaufen, sondern jetzt ist eine gute Zeit, wenn du nicht glaubst, dass Deutschland komplett vor die Hunde geht. Und das ist nicht ausgeschlossen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Aber wenn du denkst, Deutschland hat eine Zukunft, ist jetzt eigentlich eine sehr gute Zeit. Die Zinsen sind hoch, aber so hoch auch nicht. Jetzt bei ungefähr, was ist der 10-Jahres-Swap? Bei 3%, bis 3, irgendwas. Also finanzierst du 10 Jahre für ungefähr 4%. Ist eigentlich jetzt eine tolle Zeit, aber sehr, sehr wichtig, dass du weißt, wie. Du hast halt jetzt sehr große Hebel in der Verhandlung. Mit den Banken so lala, gibt ja noch die blöde Marktfolge, aber mit den Verkäufern kannst du tolle Deals machen gerade. Das ist eine sehr gute Zeit.
Was für dich natürlich als Verhandlungsexperte dir komplett in die Karten spielt.
Absolut, genau. Das spielt in die Karten und deswegen mache ich eben, was ich dir eben erzählt hatte, machen wir eben dieses Event, weil wir glauben, jetzt ist eigentlich eine hervorragende Zeit, also so gegen die Intuition das auch ist, ist eigentlich jetzt eine sehr, sehr gute Zeit, gerade dann, wenn die anderen das eben nicht machen, in Immobilien zu investieren.
Wenn ich höre, du hast jetzt diese mehrere hundert Immobilieneinheiten binnen 16 Jahren gemacht, aber eigentlich 80% dessen in 3 Jahren.
2 Jahren sogar.
2 Jahren.
Ja.
Dieses Immobilienevent, von dem du sprichst, dieses Get-Together. Das heißt, welchen Vorteil habe ich, wenn ich da hingehe? Das heißt, was für Türen können sich für mich öffnen?
Naja, also ich denke, dass das Wichtigste ist, wenn du auf Augenhöhe mit anderen, also wir haben da Bestandshalter, Fix und Flipper, maximal 30 Leute, machen wir jetzt zum zweiten Mal und wir sprechen eben darüber. Wir machen einmal, was sind deine besten Verhandlungstipps mit der durch die Markt, wie kommst du an die Marktfolge? Wir haben auch Leute von der Marktfolge, von Banker dort. Wir haben eben Notar. Was gibt es für Möglichkeiten im Notarvertrag, im Kaufvertrag zum Beispiel, zu meinen Gunsten eben zu drehen? Es gibt wahnsinnige Hebel. Steuerlich muss ich dir nicht sagen, das ist ja klar, von Restnutzungsdauer über
Sonderabschreibung
und so weiter. Das ist ja auch klar, aber da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Das ändert sich auch jede Woche. Oder es gibt halt Töpfe. Wir haben einen KfW-Berater da und diese Töpfe, ich finde es auch so kompliziert. Ich kann mir das auf der Internetseite gar nicht anschauen, weil das einfach so weit geht. Und deswegen sind wir da und jemand erklärt es einem. Und jemand sagt dir eben genau, was das Wichtigste ist. Jemand sagt dir, was du hier machen kannst. Und alleine die Gespräche einfach zwischendurch mit den anderen oder wenn einer seine 3 besten Tipps gibt, deine besten Verhandlungstipps, seine 3 größten Erfolgsstorys und wir uns gegenseitig sagen, wirst du einfach mit Tipps, auch wie du zum Beispiel die Hausverwaltung, was du mit der Hausverwaltung machen kannst oder wie du ein eigenes Unternehmen, Hausmeisterunternehmen und das dann an dich selber und so weiter, solche Sachen, ist es gerade, denke ich, eine sehr gute Zeit, weil eben als ich eben so aktiv war und meinen Bestand so groß aufgebaut habe, konnte mit den Verkäufern fast nicht verhandeln. Da ging nichts.
Ja, das war eben die Zeit, wo die Zinsen noch sehr, sehr niedrig waren und die höchsten Preise abgreifen konnten.
Ja, das ist so. Ich habe es natürlich versucht. Ich habe hier und da schon ein bisschen verhandelt. Aber was jetzt geht, auch zum Beispiel mit, was wir jetzt gemacht haben ein paar Mal, ist ein Verkäuferdarlehen. Das heißt, dass wir gar nicht über die Bank finanzieren, sondern über den Verkäufer selbst. Wir skippen die Bank.
Ja, was natürlich sehr, sehr spannend ist in Zeiten wie diesen.
Ja.
Du kommst schneller zum Zug.
Genau. Und da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie du das zinsfrei hinbekommst, dass du gar keine Zinsen bezahlst dem. Und solche Sachen sind natürlich sehr, sehr große Sachen, die du drehen kannst, die ich auch nicht unbedingt preisgeben möchte, weil das halt mein Know-how ist. Aber ehrlich gesagt mache ich das auch aus Eigennutz. Also wir haben diese Veranstaltung, bei der ich selber wahnsinnig viel lerne. Also ich mache es auch für mich.
Aber gibst du das auf der Veranstaltung einen Preis oder da auch nicht?
Ja, doch.
Da schon?
Nee, da schon, weil wir da eben im geschützten Kreis darüber sprechen. Aber wir haben das ja schon mal gemacht und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und seitdem habe ich 5 Sachen umgesetzt, gespart, verdient durch diese Sachen. Also teilweise wirklich, wo du denkst, ach du Scheiße, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und ich glaube, das kannst du nur im Austausch eben mit anderen, mit Leuten, die auf deinem Level sind oder auch über dir sind. Aber, das muss ich auch sagen, es ist wirklich nur für Leute, die schon auf einem gewissen Niveau sind, weil sonst ist es uninteressant, auch für uns. Es muss wirklich, also nicht einer, der sagt, ich habe immer schon mich für Immobilien interessiert oder ich habe jetzt 2 Eigentumswohnungen. Das geht nicht. Es muss, also das ist, finde ich, wichtig. Und ich glaube auch, dass du am besten lernst eben von Leuten, die etwas, also auf deiner Augenhöhe sind oder drüber.
Oder drüber.
Genau, durch das Gespräch. Ja,
absolut.
Das, also insofern ist das eben etwas, was wir jetzt machen, und ich glaube, es ist die beste Zeit.
Wann findet das Event statt?
Im Oktober, Ende Oktober.
Ende Oktober, wo?
Mallorca.
Mallorca.
Mallorca ist nämlich witzigerweise, kannst du leichter, ist besser angebunden als Hamburg in Deutschland. Ne? Also du kannst von jeder Pommesbude im Airport aus Paderborn, aus Kassel, kannst du direkt nach Mallorca fliegen. Ja?
Nach Hamburg nicht.
Nee, nach Hamburg nicht. Nach Hamburg nicht, ja. Okay. Und das ist echt witzig. Also, und es ist St. Julia, also so eine schöne, genau, also so eine schöne Villa, also Hotel-Villa, die auch in der Nähe vom Flughafen bei Juk Mallorca. Das ist wirklich wunderschön. Und letztes Mal war es wirklich, wirklich toll. Und jetzt sind also maximal 30 Leute, und es ist echt ein Austausch. Also eine schöne Zeit.
Gibt es noch freie Plätze für das Event?
Es gibt noch ein paar freie Plätze. Mhm. Und wie gesagt, man kann sich nicht einfach anmelden, man muss sich bewerben sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, und deswegen bringe ich das auch hier zur Sprache, ich glaube gerade auch deiner Community gibt es Leute, für die das interessant ist, mhm, und die auch für uns interessant sind. Mhm. Ne? Das ist eben sozusagen nicht einfach...
Nehmen und Geben einfach.
Genau, das ist Nehmen und Geben, das ist ja was anderes.
Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wenn du Bestandshalter bist oder jemand bist, der ungefähr auf derselben Flughöhe
schwimmt. Oder Fix und Flipper, genauso.
Oder Fix und Flipper, der auf derselben Flughöhe schwimmt. Nee, da ist kein Wasser drin. Das ist der Erste, der versucht hat, den Fisch gerade zu benutzen, um Wasser einzuschenken. Ja. Organisiert mal jemand Wasser für den guten Herrn. Wenn du jetzt genau Fix und Flipper bist, Bestandshalter, ungefähr die Flughöhe hast von Jack oder drüber. Ich werde hier in der Caption den Link reinsetzen, wo ihr euch bewerben könnt auf das Event. Es gibt noch ein paar Plätze, wie ich jetzt so gehört habe. 30 Menschen in Summe sollen, werden da sein. Gleichgesinnte, um sich da auszutauschen, wie man sein Immobilienvermögen noch weiter nach vorne treibt. Jetzt hast du vorhin eine interessante Sache angesprochen. Und zwar die gesetzliche Lage in Deutschland, die eigentlich immer mehr Anti-Vermieter ist und Pro-Mieter. Ich gehe mal auf eine Sache konkret ein, die fand ich irgendwie skandalös, nachdem die vor ein paar Wochen rausgeknallt wurde und irgendwie...
Lass mich raten, Indexierung, Decke.
Das ist eins der Dinge. Noch viel krasser fand ich, was Bundesministerium für Bauen verabschiedet hat, das Gesetz, und zwar Thema Stadtbild und Schrottimmobilie. Und zwar, der Konsens ist der, dass daraus hervorgeht und gesagt wird, wenn deine Immobilie quasi dem Stadtbild nicht entspricht, weil sie eine Schrottimmobilie ist und du deiner Sanierungspflicht nicht nachkommst, dann kann die Gemeinde oder Kommune oder Stadt sich mittels Enteignung deiner Immobilie bedienen. Und genau so dieses Wording steht auch da drin. So, jetzt frage ich mich dann als Mensch, der sich mit Immobilien beschäftigt, A, was ist eine Schrottimmobilie? Weil das ist ja ein breiter Begriff. Wo fängt eine Schrottimmobilie an? Wie sieht eine Schrottimmobilie aus? Eine Altbauimmobilie kann schon eine Schrottimmobilie sein, wenn man jetzt davon ausgeht, wie Neubauimmobilien aussehen. Und das heißt, ihr setzt mich unter Druck, das sanieren zu müssen, ohne irgendwie jetzt nachzuvollziehen, wie steht es um meine finanzielle Lage oder wie auch immer oder was weiß ich. Vielleicht bin ich ja ein fairer Vermieter, ja, weil ich sage, ich bin einer von der alten Schule, die jetzt nicht irgendwie auf maximale Miete hochschießen und irgendwie möbliert und WG-Zimmer für 800 Euro und keine Ahnung was. Aber ich habe trotzdem nicht die finanziellen Mittel, um jetzt eine Sanierung nach Effizienzstandard, es müssen ja jetzt auch noch alle C und D werden bis 2035 europaweit. Was die meisten aber nicht wissen ist, die Energieeffizienzstandards ist in jedem Land in Europa anders. Das heißt, ein C in Deutschland ist vielleicht ein A in Frankreich oder ein F in Norwegen. Das würde schon mal auf Bundesebene oder auf Europa-Landesebene gar nicht funktionieren. Und all diese Wirrwarr auf Gesetzgeberseite macht das, was wir haben, noch viel schwerer, als es sowieso schon ist. Wir haben ja schon Wohnraummangel. Wir haben ja das Problem, dass die Politik ihren 400.000 Wohnungen, was sie im Jahr schaffen wollen, gar nicht hinterherkommt. Dann gibt es aber viele tolle Bauträger da draußen und Projektentwickler, die ja was machen wollen und auch da wieder auf bürokratischer Ebene dir nur Steine in den Weg gelegt werden.
Ja, also ich meine, sagen wir mal so, jeder, der Bestand hat, der kann sich im Prinzip freuen, weil das sind alles Gesetze, die dazu führen, dass keiner so dumm ist, irgendwas zu bauen. Und das ist im Prinzip ist es eine Vermeidung von neuem Wohnraum. Das heißt, alles, was, ich meine, die jetzt auch gerade in München zum Beispiel, sind auch die Immobilienpreise, habe ich gerade gesehen, für Eigentumswohnungen um knapp 2% gesunken. Die Mieten sind aber wieder gestiegen. Und das führt halt dazu, dass die paar Wohnungen sozusagen, die es gibt. Man muss aber dazu sagen, dass in Deutschland Millionen Wohnungen leer stehen. Aber halt nicht in den Metropolen, sondern auf dem Land. Und das, was Deutschland ausgemacht hat, fand ich immer früher, war, dass eben das Land, anders als in anderen Ländern, dem Land ging es eigentlich ziemlich gut. Du bist in eine kleine Ortschaft, da gab es einen Bäcker, da gab es einen Metzger, da war ein Supermarkt. Und jetzt stehen die Dinger leer. Versuch mal ein Haus in Celle zu verkaufen, dein Elternhaus oder in was weiß ich, bei Wolfsburg oder in so einer Gegend. Das kannst du vergessen. Die sind praktisch nichts mehr wert, wo deine Eltern jahrelang am Dach gearbeitet haben, hier den Rasen gemäht haben. Diese Häuser stehen häufig leer. In Wohnungen in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt sowieso. Da sind ja teilweise Leerstandsquote, ich glaube, von 10%. Das heißt, wir haben aber keinen Wohnraummangel. Nur jeder will
Verteilung.
Halt, ja, jeder will halt in der Stadt wohnen, aber da muss man sich auch fragen, auch gerade heute mit Remote Work, muss denn jeder in Berlin wohnen? Muss jeder in Hamburg? Es gibt ja auch kein Recht, dass ich in Beverly Hills wohne, weil mir Beverly Hills gefällt. Ja, wenn du es dir halt nicht leisten kannst, kannst du da halt nicht wohnen. Das ist halt ganz einfach. Dann wohnst du halt in Milwaukee oder so in den USA und hier kannst du ja auch in Sachsen-Anhalt wohnen. Das ist ja auch alles da. Du hast Internet, du hast Strom, also du erfrierst da auch nicht. Und es ist eigentlich Blödsinn, die Leute zu bevorzugen, die paar Leute, die jetzt halt in Berlin wohnen wollen oder die paar Leute, die halt in Hamburg wollen, das eben so zu bevorzugen. Also insofern, nein, ich muss dir widersprechen. Wir haben gar keinen Wohnraummangel.
Interessante Ansicht. Ich komme zum nächsten Thema. Du bist ja jetzt jüngst Vater geworden und du hast einen Immobilienbestand von mehreren hundert Einheiten. Und du hast dir sicherlich doch die Frage jetzt gestellt, wie übertrage ich diesen Bestand auf mein Kind vielleicht irgendwann eines Tages, ohne dass dieser von der Erbschaftssteuer zerstört wird? Weil ich habe einen Fall gehabt, vor 7, 8 Jahren habe ich einen netten alten Herrn gerade in München kennengelernt, der ein Riesenhaus hat mit einem Riesengrundstück und hinten dran noch so ein Teich und Fische und Koi und Gartenhäuschen. Der hat mir wortwörtlich gesagt, er kann das Haus nicht seiner Tochter vererben, weil sie die Erbschaftssteuer nicht bezahlen kann.
Na ja, gut. Dann musst du halt ein Darlehen aufnehmen sozusagen für die Steuer. Das ist ja, machen ja viele, die dann ein Darlehen für die Erbschaftssteuer aufnehmen und sagen wir, das Haus ist 5 Millionen wert und die Erbschaftssteuer, wenn es irgendwie ist vielleicht 2 Millionen, dann hast du ein Darlehen für 2 Millionen für ein 5 Millionen Haus. Das geht im Prinzip schon. Aber ich muss dich enttäuschen, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich denke mir, der soll schön selber sich was verdienen. Wer bin ich? Bin ich kein Sparschwein für ihn, dass ich hier schufte und er das dann bekommt, am Ende und ich mir jetzt schon Gedanken sogar darüber mache. Mir ist wichtig, dass mein Kind eine gute Ausbildung bekommt, schön groß wird, in Liebe und Sicherheit und Geborgenheit groß wird und eben ich bilde ihn auch, ich sorge dafür, dass er ausgebildet wird, aber das ist dann auch gut. Also sehe ich jetzt nicht, dass ich jetzt überlege, wie kriegt er alles? Nee, gar nicht. Ja.
Bist du eher der Typ, jetzt wird es interessant, sagen wir mal jetzt, du bist wohlhabend, du hast einen riesen Immobilienbestand, dir geht es finanziell sehr gut, geschäftlich gesehen alles tipptopp. Würdest du dein Kind trotzdem so erziehen, dass du ihm sagst, du musst ja alles selber arbeiten, du kriegst von mir nichts geschenkt?
Naja, was heißt nichts geschenkt? Also zum Geburtstag wird es schon mal ein Stück Kuchen oder so geben, ja. Also, aber ich meine.
Du weißt, was ich meine. Weil viele verziehen ja ihre Kinder dann gerne, weil sie ja die ganze Zeit pudern.
Genau, aber ich sag dir mal so. Ich habe gerade mit einem Freund darüber diskutiert, weil der hat mir erzählt, fand ich auch ganz interessant, dass er ist geflogen mit seinen Kindern, also wohlhabender Münchner. Und dann hat seine Tochter. Hat einen Aufsatz geschrieben und die sollten einen Aufsatz schreiben in der Schule. Was kann ich machen, um die Umwelt zu schützen? Und dann hat sie geschrieben, weniger Privatjet fliegen. und dann sind sie geflogen, irgendwo hingeflogen und dann hat der Sohn mit 8 gesagt, Mama, hinter dem Vorhang sind Menschen und hat gesehen, dass es eine Eco gibt, zum ersten Mal in seinem Leben. Und dann dachte ich mir, nee, also das will ich nicht. Ich bin selber schon zu knauserig, Business zu fliegen oft, weil ich mir denke, okay, der Unterschied 1000 versus 4500, das ist einfach zu viel. Ja? Also 1000 versus 2000 meinetwegen, aber das Fünffache, es ist ja wirklich absurd.
Du sitzt im selben Flieger.
Also genau, du sitzt im selben Flieger, es ist natürlich schon, du wirst halt behandelt wie ein Mensch und nicht wie Vieh. Ne? Wobei für Tiere gibt es ja noch irgendwie World Wildlife, vor allem für Fluggäste irgendwie gar nichts. Du sitzt da wirklich zusammengepfercht. Aber mein Kind würde ich zum Beispiel ungern, ich finde es komisch, wenn ich einen 6-Jährigen in der Business Class sehe. Irgendwie bei mir sträubt sich irgendwas. Ich finde, das Kind ist mir unsympathisch. Ich denke mir, die Eltern verziehen das Kind. Also ich fände es eigentlich richtig, dass das Kind zum Beispiel Eco fliegt. Ich meine, mit 6, da hast du dein
Entertainment.
Genau, oder der erste Klasse
oder Business.
witzig, erste Klasse. Ich will gerade, wir wollen nach L.A. fliegen jetzt im Sommer, aber ich sag mal, 12.000 Euro für einen Flug, ne, das ist schon hart.
In eine Richtung, nur nicht
hin und zurück? Nee, hin und zurück schon, hin und zurück.
Ah, okay.
Schon. Aber das finde ich schon, also das kann ich nicht, egal wie reich ich bin.
Prinzip.
Also ja, auch wenn ich Milliardär wäre, tut mir einfach zu weh, dafür bin ich einfach zu knauserig, es macht keinen Sinn. Ja.
Ich fand das auch sehr sympathisch, dass du heute mit dem Zug gekommen bist.
Ja, wie denn sonst?
Keine Ahnung, ich dachte, du kommst also mindestens mit dem Auto oder mit dem Flieger.
Ich habe kein Auto.
Du hast kein Auto?
Ich habe kein Auto, nein.
Du hast kein Auto?
Ich habe kein Auto, nein. Ich habe einfach gemerkt, für mich Autofahren macht mich total nervös. Ich werde immer nervös, ich schreie rum, ich habe schlechte Laune. Ich bin fix und fertig, wenn ich ankomme. Und dann habe ich nichts geschafft. Ich bin einfach nur gefahren. Und wenn ich im Zug sitze, kann ich eigentlich alles machen, was ich gerne mache. Rumsitzen, lesen, essen, Kaffee trinken. Und ich habe mal gesagt, es ist ein bisschen wie Schule, Zugfahren. Man sitzt rum und kommt doch voran. Und das ist doch ein schönes Gefühl.
Ohne, dass du dich ärgern musst über Mitmenschen, die nicht Auto fahren können oder irgendwelche Staus, die verursacht werden.
Ab und zu ärgere ich mich, wenn Leute rascheln eben mit ihrer Tüte lange oder wenn sie ihre Schuhe ausziehen neben mir. Das finde ich auch irgendwie ekelhaft. Aber ja, sonst finde ich eigentlich sehr angenehm. Auch wenn es ein bisschen zu spät ist, mit dem Auto bist du auch zu spät. Also deswegen, ich fahre gerne Zug, bin hier mit dem E-Roller dann gekommen, diese Stehroller.
Ja. Yeah.
Fahre ich sehr gerne. Also,
du bist vom Hauptbahnhof mit dem Zug dann komplett genau. Hier, mit dem Zug, sag ich, mit dem E-Roller komplett hier hochgefahren zu mir ins Büro?
Ja, genau. Ja, ich finde, ich kriege da ein Gefühl für die Stadt. Ja, ich bin faul, ich muss da nicht irgendwie die Pedale treten, ich stehe eigentlich rum, aber es ist ein bisschen frische Luft, ist ja auch warm heute, sehe die Stadt, ja, lächle dem einen oder anderen zu, der einen oder anderen. Sehr nett, also so reise ich gern.
Was heißt, du bist faul?
Ich habe keine Lust, mit dem Fahrrad jetzt hier hochzutreten.
Ach so, dass du komplett verschwitzt bei mir im Podcast sitzt.
Ja, nee, aber gut, ja. Ich habe jetzt, ja genau, nee. Das ist ja peinlich, nee, das ist ja auch nicht. Wobei ich ja vorher gar nicht wusste, dass ich gefilmt werde. Das war ja, das habe ich auch im Zug
erst. Hast du
auch ein Podcast mehr, ich wusste das nicht. Ich hoffe aber, naja, okay, es geht.
Aber du siehst gut aus.
Ich sehe ganz gut aus, aber ich habe eine Butterbreze zum Frühstück und es ist runtergefallen. Die habe ich in,
sympathisch. Aber mach dich nicht. Menschlich.
Ja, ich lasse meine Hand, wollte ich die ganze Zeit
hier drauf. Mach dich menschlich und nahbar.
Ja.
Aber ich habe beim Briefing, was der nette Herr hier mir geschickt hat, gesehen, du hast mal gesagt, du kannst Menschen nicht führen. Du hast keinen Bock auf Personal, glaube ich, irgendwie bei der Konsens.
Naja, also mein Bild von Menschenführung und Leadership ist noch aus, sagen wir mal, lustigen Taschenbüchern. Ne? Onkel Dagobert mit seinem Spazierstock schlägt einfach und sagt, Donald, gibt Fußtritte und sagt schneller. Und das ist halt, sagen wir mal,
in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig.
Genau, nicht die
weil auch
Art,
hier?
Wie du Leute führst heute, habe ich dann erfahren in meinen ersten Leadership-Vorlesungen. Ich war ja auch Professor für Leadership übrigens, ja. Wobei ich nur vorhanden unterrichtet habe. Mein Lehrstuhl hieß Professor für Leadership and Organization. Aber nein, aber Spaß beiseite, es ist echt anstrengend heute. Und überhaupt, ne, eine gute Führungspersönlichkeit schätze ich, also respektiere ich sehr. Die Leute motiviert, immer schaut. Ich habe einen super Geschäftsführer, David, der macht das viel besser als ich. Und was soll ich sagen? Ich bin draußen, ich bin extrovertiert natürlich, sonst wäre ich kein Speaker. Würde nicht gern Vorträge halten. Ich bin sehr eigen, was man gemerkt hat, ich bin komisch ein bisschen, ja, habe narzisstische Züge, alles ganz schlecht für eine Führungspersönlichkeit. Habe keine Empathie, also was soll ich sagen? Ist das ein Bewerbungsgespräch? Hoffe nicht.
Ja. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja.
Narzisstische Züge, würdest du sagen, dass wir alle Menschen ein Stück weit narzisstische Züge haben?
Nö, aber viele schon. Also narzisstische Züge, ne? Jetzt nicht krankhaft narzisstisch, aber ja.
Woran macht dich ein Narzissten fest?
Eitelkeit, ja.
Wenn du eitel bist, bist du Narzisst
automatisch? Nein, das ist übertrieben, nein. Aber schon dieses auf sich bezogen sein mit vielen Sachen, wenig Empathie für Mitmenschen haben. Ja, also sagen wir mal so, ich meine, jetzt das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, weil Narzissmus ist ja gerade so auch so ein Modewort.
Ich wollte, deswegen genau. Gehe ich auch darauf ein, weil das ist recht. Ja so voll on vogue. Narzisst, genau. Toxisch, bla,
diese richtig.
Claimings.
Genau. Wahrscheinlich, genau. Deine Reaktion nachzuurteilen, vielleicht hat dich jemand mal als Narzisst bezeichnet, wie du
reagierst. Ja, genau.
Ja, ja. Hat deine Ex wahrscheinlich, hat dich Narzisst genannt, ne?
Ja.
Genau, also so erkläre ich mir diese Reaktion.
Du hast mich gut analysiert die letzten anderthalb Stunden.
Ja, ja. Genau. Er ist einer, genau, es ist ja so ein Modewort, ne? Wie man auch mal irgendwann, war jeder ein Psychopath oder sowas, ne? Klar. Aber naja, ich meine, gewisse Züge, sagen wir mal, hat man und man muss auch sagen, dass die meisten sehr erfolgreichen Menschen, ich würde mich jetzt nicht als sehr erfolgreich, aber relativ, aber die meisten sehr erfolgreichen, auch auf die ich hochblicke, sind eigentlich, haben narzisstische Züge, ja, von Steve Jobs über Elon Musk, über Einstein, Pablo Picasso, all diese Menschen haben Züge, ne? Also ich rede jetzt nicht von einer Psyche, es ist ja, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich eine psychische Krankheit, das muss man einfach sagen, ja.
Ich musste lachen, als dieser Part kam von seinem Briefing, weil ich mich selbst wieder gesehen habe in dem Satz, weil ich habe auch ein Problem, Menschen zu führen. Also ich habe, bei mir ist es der Geduldsfaden. Ich habe keinen Bock, dir dreimal was zu erklären und das vierte Mal nochmal. Dann fühle ich mich verarscht von dir. Dann denkst du, bist du eigentlich völlig bescheuert oder willst du mich komplett verarschen? Und ich gehe leider Gottes immer von mir selbst aus. Also meine Erwartungshaltung ist immer so, dass der Gegenüber oder die Gegenüber so die gleiche Leistung aufrufen muss wie ich. Aber das kannst du ja eigentlich bei einem Mitarbeiter nicht machen. Und dann bin ich ein schlechter Motivator. Ne? Also ich kann nicht jeden Tag hier tschakka-tschakka und wie geht's dir heute? Und heute ist ja ein bisschen schwierig geworden. Ich sehe Arbeitgeber oftmals, irgendwie müssen die Psychologen sein und Kindergärtner zugleich, weil jeder kommt mit seinem Wehwehchen um die Ecke geschossen und mein Kind geht's heute nicht gut, deswegen komme ich zu spät zur Arbeit und dies und das und jenes und es ist sehr ehrlich, so ein bisschen weichgespült.
Ja, ich finde das auch sehr schwierig und genau, gerade auch dieses Weichgespülte, also wenn wieder Louis de Funès-Typen gefragt sind als Chef, bin ich wieder am Start. Aber so lang, das ist genauso wie mit Unterrichten gerade, ne? An der Uni, das ist auch gerade so weichgespült, dass es ständig Beschwerden gibt, also du sagst irgendwas, dann ist es sexistisch und rassistisch und oder die beste Kritik an meiner Vorlesung war einmal, also immer natürlich anonym, ja, es ist sehr Männer, aus einer Männerperspektive war die Vorlesung. Ja, da weißt du nicht mehr, was du sagen sollst.
Was steht denn vor dir?
Ja, genau. Und das ist halt, wir sind auch gerade natürlich in einer sehr mimosenhaften Zeit. Das Problem ist natürlich, dass danach, es kommt ja immer ein Backlash, ne? Das heißt, die nächste Zeit danach wird es wieder zum kompletten Gegenteil verkehrt und dann haben wir vielleicht unsere Stunde. Aber dann sind wir wieder vielleicht so mimosenhaft. Ne? Also schauen wir mal.
You never know. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du denn in deinem Unternehmen?
So zwischen 20 und 30, also ein paar, also ich glaube so 25, Schwangenehmer, wir haben jetzt wieder eingestellt, um die 30.
Um die sich David aber kümmert.
Genau, ja. Aber wir machen jetzt auch Get-Togethers eben, wir haben jetzt unser Immobilie aufgebaut, haben wir auch drüber gesprochen, in Bad Gastein, da machen wir unsere Seminare und dass wir auch mal ein bisschen zusammenkommen. Das ist gar nicht so leicht, auch wenn du ein Remote Team hast, ne?
Die sind alle remote?
Alle remote. Es gibt ein paar hier bei Kirchheim Tech, da haben wir noch ein Büro. Ich habe mein Büro,
Kirchheim Tech hier?
Ja, genau.
Wie witzig.
Da sind ein paar. Und dann habe ich eben mein Büro in München. Und da haben wir auch Platz. Also wenn jemand da ist, kann er auch kommen und da arbeiten. Da haben wir auch unseren Meetingraum und so weiter. Aber ja, ich meine, heute ist es halt einfach so. Aber es ist natürlich nicht leicht, dann auch ein Spirit sozusagen aufrecht zu halten, yeah, die Leute zu motivieren, das macht es dann nochmal schwieriger, als wenn du halt immer mal die siehst und Hallo sagst. Und das ist schon, denke ich mir, manchmal schade. Ich hätte gerne ein Büro, wo wirklich alle dann irgendwie versammelt sind. Und ich finde es auch schade. Ich bin ja bei vielen Kunden, vielen Unternehmen. Du gehst heute rein und dann ist irgendwie niemand da einfach. Ne? Also wie früher.
Ja, seit Corona hat sich das alles geändert.
Total. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Insofern, als Elon Musk gesagt hat, alle müssen wieder zurück ins Büro. Er wurde ja sehr angefeindet dafür oder kritisiert. Ich finde, das hat schon seinen Sinn. Also, dass Leute eben auch zusammen reden, auf Ideen kommen. Aber ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist super, weil ich muss ja auch nicht in meinem Büro. Sonst muss ich auch ein gutes Vorbild sein. Weißt du, ich kann auch einfach im Café hocken bis 14 Uhr, gehe dann in mein Büro eine Stunde und gehe dann wieder. Also kann ich auch machen. Also ja. Es ist halt, ich weiß nicht, ich bin da unentschieden. Aber ich denke, jeder Unternehmer soll das halt so lösen, wie er will. Ja.
Welches Geschäft ist eigentlich lukrativer für dich? Dein Immobiliengeschäft oder dein Verhandlungsgeschäft?
Mein Immobiliengeschäft ist überhaupt nicht lukrativ.
Nein?
Nein, weil ich ja in, sag mal, sehr guten Lage im Rhein-Main-Gebiet gekauft habe, zu hohen Preisen. Das heißt, ich bin froh, wenn sich das einigermaßen trägt. Ja, ich habe also das ist nicht, dass da irgendwie, ich meine, du weißt selber, die Rendite, durchschnittliche Rendite für Bestandsobjekte in Deutschland, was ist, ich glaube, 3% oder so, es ist lächerlich. Also das ist kein, ich bin ja kein Fix and Flipper, weißt du, oder jetzt wäre auch eine schlechte Zeit, wohlgemerkt, ich bin nur vor der Zinswende gekauft und jetzt verkaufen wäre auch nicht gut. Das wäre ein miese Leverage, negativer. Aber das ist überhaupt kein, das ist eher ein, sagen wir mal, zukunftsorientiertes Business. Oder durch Aufvalutieren natürlich Cashflow schaffen. Das heißt, wenn du nachfinanzierst und es wertvoller gemacht hast. Aber das ist ein langfristiges Business, muss man einfach sagen. Ja.
Also ist dein Verhandlungsbusiness deutlich lukrativer?
Naja, vom Cashflow natürlich. Also ich meine, sagen wir mal, das Wohnportfolio ist halt ein sehr großes Rad, was man dreht. Mhm. Aber es ist weil es in guten Lagen ist. Ja. Also wenn du jetzt im Frankfurter Nordenden Haus hast, dann bist du froh, wenn sich das trägt und wertvoller wird sozusagen hoffentlich. Aber nee, mein Business sind die Fahndungsberatungen und Fahndungsseminare auf jeden Fall.
Ja. Jetzt hast du vorhin, als du dein Business kurz angerissen hast, was gesagt, was ich hochinteressant fand. Wenn ich dich jetzt als Verhandlungscoach oder Verhandlungsberater.
Berater, also Coach ja. will ich mich gar nicht nennen. Das hast du.
Verhandlungsberater, ja, genau. Buche. Du hast vorhin gesagt, du hast eine Optikerkette zum Beispiel gehabt. Die
haben wir ja aktuell.
Oder habt ihr aktuell 400 Einheiten?
Wir haben zwei Optikerketten. Also ich sage mal, ein paar hundert.
Paar hundert Geschäfte haben die deutschlandweit. Und deine Aufgabe ist jetzt mit dem Vermieter in die Verhandlung zu gehen, die Mieten zu drücken. Aber es ist ja nicht ein Vermieter logischerweise, sondern ja wahrscheinlich mehrere deutschlandweit.
Ja.
Aber mit den zig Vermietern in die Gespräche zu gehen. Und dein Verdienst ist dann 20% von dem Ersparten.
Genau.
Das heißt, du nimmst keinen Fixbetrag für deine Leistung,
genau.
Sondern sagst, hey, du willst Erfolgsbeteiligung.
Richtig. Also No-Brainer eigentlich, uns anzuheuern. Die Sache ist auch, was wir machen, ich sehe das gar nicht als drücken. Ich meine, schau mal, du gehst heute in Innenstädte und die Innenstädte sind verödet. Ne? Du hast dann Barbershop, Leerstand, Shisha-Bar, dann eine Drogerie, wenn du Glück hast.
Krimskramsladen.
Krimskramsladen und es ist echt traurig. So sieht die Innenstädte aus.
Verkümmern, ja.
Ja, aber was das Problem ist, dass viele Vermieter checken einfach den Ernst der Lage nicht. Die bleiben einfach bei ihren hohen Mieten und bleiben einfach.
Die sagen, Königstraße, 40.000. Kostet
6.000 Euro, dieser kleine Mini-Kiosk da. Und es geht halt nicht. Und unser, also so wie ich auch mein Selbstverständnis habe, ist, wir müssen Mieter und Vermieter wieder zusammenbringen, dass es langfristig klappt. Weil ganz viele unserer Kunden, die gehen sonst raus. Und wenn du eine große Kette hast, und das sagen wir den Vermietern halt auch, schauen Sie mal, jetzt, was weiß ich, Kette XY, weil die sagen, ja, der Vertrag läuft doch noch 6 Jahre. Und dann sagen wir, ja, aber Sie glauben doch nicht, dass erst in 6 Jahren der sich überlegen wird, bleiben wir oder bleiben wir nicht. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Und nach Personal, also nach Lohn, ist eben die Miete der zweitgrößte Posten. Und den können wir eben steuern und das müssen wir auch. Es ist für alle besser, es ist auch für den Vermieter langfristig besser. Also es ist nicht, dass wir der Feind des Vermieters sind und so treten wir auch auf. Und das ist auch tatsächlich so. Es geht darum, dass wir langfristig beide zusammenarbeiten können. Weil sonst sind die weg. Und das ist halt wirklich, das haben wir auch schon erlebt. Also wenn der Vermieter hart bleibt, dann sind die weg. Und manche sogar insolvent. Und dann können sie doch so zeigen, dass im Vertrag steht doch 6 Jahre. Die sind aber insolvent und fertig.
Ja.
Oder lassen es drauf ankommen. Gehen und dann muss geklagt werden und so weiter. Und das passiert gerade.
Gibt's ja alles. Oder bei Ketten oftmals so, dass jeder Laden eine einzelne GmbH ist. Dann lassen die gegen die Wand fahren. Dann hast du Pech. Dann kannst du gar nichts machen als Vermieter. Ja, dann kannst du noch so sehr klagen und so, wenn die GmbH insolvent geht.
Ja.
Das
ist so. Also insofern haben viele noch sehr veraltete Vorstellungen. Und wir sind eben dafür da, um dass das eben wieder klappt.
Aber sehr spannendes Geschäftsmodell. Also
ist ein spannendes Geschäftsmodell und ist für jeden, der...
Und fair.
Ich denke, es ist sehr fair und es ist auch langfristig für alle besser. Weil die Preise müssen sich anders einpendeln. Und wir müssen es jetzt machen, bevor die Städte komplett tot sind. Weil es tut mir auch
weh. Du bist ja richtig am Missionieren, ey. Also.
Ja, ich bin am Missionieren. Also, ja. Naja, irgendwann redet man sich wahrscheinlich auch ein, dass das, was man macht, wichtig und gut ist für die Welt.
Also objektiv betrachtet? Aber
ich denke schon. Also wenn ich mich so reden höre, muss ich sagen, es macht schon Sinn. Ja.
Objektiv betrachtet, jetzt ohne deinem Ego zu schmeicheln, finde ich das wichtig, was du machst.
Denke
weil
ich auch,
ja. Schlussendlich partizipieren ja beide Parteien davon.
Ja, ich meine, ich muss auch sagen, weißt du, ich bin auch ein Freund von Städten. Man beschwert sich immer, oder auch Merz gesagt hat, Stadtbild, da hängen so Talerhunds immer rum in der Innenstadt.
Ja.
Jetzt ist ja so, ich habe ja selber Background, meine Mutter ist deutsch-afghanisch, mein Vater Armenier in Syrien aufgewachsen. Deswegen kann ich das auch so sagen. Es ist auch so. Also natürlich hat er recht, das Stadtbild hat sich verändert. Das liegt aber nicht nur daran, dass hier einfach mehr sind aus eben meinen Herkunftsländern, sondern das liegt einfach auch an der Kultur. Du bist halt nun mal, Südländer gehen halt raus. Ne? Die sind nicht, Deutsche sitzen auch mal zu Hause, ne? Gucken irgendwie Fernsehen, was weiß ich, Wetten, das gibt's nicht mehr, aber irgendwas in der Art oder Wer wird Millionär und chillen zu Hause. Südländer setzen nicht raus. Das ist halt immer so. Ich meine, geh in südliche Länder, da siehst du was, in Kroatien, da sitzen alle draußen.
Kaffee ist alles voll.
Alles sind voll.
Bums voll, um 11 Uhr morgens.
Genau, ich war gerade aus Neugierde mal im Kosovo. Da gibt's, also da ist alles voller Cafés und Restaurants. Ne? Die Leute sitzen alle draußen. Und das liegt auch daran, dass die halt nun mal draußen rumhängen, weil das einfach Teil der Kultur ist, muss man sagen. Und vielleicht ist das auch in mir, dass ich einfach gerne in die Stadt gehe. Und mir ist halt wichtig, dass auch da was geboten wird. Ich habe keinen Bock nur auf Shisha-Bars und irgendwelchen Gammelcafés oder eine, weiß was ich, irgendeine Spielothek. Ja. Ich finde das schade. Also ich will echt gerne und ich finde es cool, wenn wirklich die Innenstädte, und da sei ein Appell auch an Vermieter, dass ihr das echt überdenken müsst. Ich bin ja selber auch Vermieter. Ich verstehe ja, wie das wehtut, aber ich denke, da müssen wir an einem Strang ziehen, dass halt Deutschland einfach schön wird und auch das Land wieder schön wird, dass Leute auch durchaus wieder aufs Land ziehen. Wenn du eben es dir nicht leisten kannst, in Frankfurt zu wohnen, dann zieh halt aufs Land. Klingt vielleicht zynisch, aber verdien halt mehr, dann kannst du auch nach Frankfurt ziehen, ganz einfach.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Casino zu kaufen?
Ja, ich habe ein ehemaliges Casino gekauft. Ne? Viele denken, ich habe jetzt ein Casino, was ganz cool wäre, ne? Wenn du so Joe Pesci noch an deiner Seite hast. Ne? Der
Nate Dillon, Ocean's 11.
Ja. Oder Ocean, genau, ich habe ein ehemaliges Casino gekauft in Bad Gastein. Und das ist echt ein interessanter Ort. Ich fahre gern Ski und das ist echt, jeder, der schon mal da war, wird es wissen, was ich meine. Das ist ein einzigartiger Ort, weil das ist halt, sieht aus wie Baden-Baden oder Karlsbad, weißt du, mit alten Belle Epoque-Palästen mitten in den Berg gebaut. Und das war halt, da war der Ibn Saud, der König von Saudi-Arabien, der Schah von Persien, Maharajas sind da, der Kaiser, der österreichische, alle waren da. Das war die kaiserliche Sommerfrische in der Nähe von Salzburg. Fantastisches Skigebiet. Und der ganze Ort ist heruntergekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg leider, verfallen teilweise. Und jetzt gibt es eine Renaissance, blüht wieder auf. Die Grand Hotels haben wieder eröffnet. Und das war eine tolle Chance, weil ich habe das ehemalige Casino eben übernommen und toll renoviert. Das Murani heißt es, also Murani mit Y. Hat eine interessante Geschichte. Und wir bringen jetzt auch einen Drink, bringe ich raus, ein Aperitif. Kein Gin, jeder macht irgendwie einen Gin. Nein, nein, Aperitif. Und das ist das Stammhaus, das Murani-Stammhaus. Und das war auch eine wirklich Leidenschaft, tolle Arbeit. Also hat mir total Spaß gemacht, diese Arbeit mal sowas zu renovieren. Also ein riesen 7 Meter hohe Decken, Luster, Stuck. Also was wirklich, wo du, und es war echt heruntergekommen und es sieht jetzt einfach fantastisch aus. Es hat 2 Jahre meines Lebens eigentlich gekostet. Ich habe jeden Türgriff selber ausgewählt, aber es hat echt Spaß gemacht.
Was ist dein Ziel mit der Location?
Naja, die Location ist dieses Stammhaus für den Drink. Wir werden dort auch unsere Seminare machen wir dort. Und ich werde es vermieten als eben, dass man in dieses Stammhaus auch Events kann zu machen. Also Seminare.
Also eine Event-Location soll es
sein. Eine Event-Location, genau. Für ausgewählte Anlässe, Konferenzen, eine kleine oder Geburtstage. Also es ist ja ein Riesensaal, 300 Quadratmeter. Allein der Hauptsaal mit Lustern und Bar. Und wir haben Spieleraum, wir haben eine Maharaja-Bibliothek, weil da 3 Maharajas eben zu Gast waren. Und es hat ein Soho-House-Designer, ein ehemaliger Designer aus New York, der kam, hat es gestaltet. Und der Schreiner von Ralph Lauren hat die ganzen Holzarbeiten gemacht. Also es ist wirklich, alle Möbel sind extra hergestellt dafür. Tapeten aus Istanbul von XL. Also ist es wirklich wunderschön geworden. Ja.
Was kostet so ein Spaß?
Ja, das, also wenig, das hat viel gekostet, ja.
Der Kauf oder die Renovierung oder beides?
Der Kauf war nicht das Problem. Das ist wie den alten Rolls-Royce, wenn du den kaufst, lachst du erstmal. Aber dann gehst du zur ersten Inspektion oder Reifenwechsel, denkst scheiße. Und so war das auch. Ja. Also, ich meine, es sind 1000 Quadratmeter und das war sehr aufwendig, sagen wir mal so. Ja, also, ja.
1000 Quadratmeter. Wir reden von der Renovierung, nicht von der Sanierung.
Doch, Sanierung.
Sanierung. Ja, ja. Also, wenn wir jetzt mal reden von 1000 Quadratmeter mal 1000 Euro oder 1500 Euro den Quadratmeter Sanierungskosten gehen.
Ich wiederhole, 7 Meter hohe Decken, alles denkmalgeschützt.
Ja, das... Großmahlzeit. Genau. Teures Hobby.
Genau, das ist ein teures Hobby, ja. Das muss, aber es hat halt Spaß gemacht, vor allem, wenn du halt was richtig wehtut, sind die ganzen Brandschutzauflagen, weil da siehst du halt nichts. Ne? Hier, es ist wichtig, ich weiß, aber das kostet und kostet irgendwie in Beleuchtung, dass da eine Tür ist, da ist eine Riesentür, eine Schildtür, okay. Solche Sachen. Aber wenn du dann halt wirklich die schönen Sachen, die Möbel und also die Teppiche, wenn die dann ausgelegt sind, die ganze Holzverkleidung und neue Holzvertäfelung, neuer Parkettboden, der aussieht, als ob er schon immer da war, ja, das ist wirklich schön.
Ich finde, das hat halt Charakter und Klasse. Das ist, deswegen stehe ich auf alte Häuser mehr. Ich finde auch alte Autos finde ich viel, viel schöner als die ganzen neuen Kisten, weil die halt noch eine gewisse Klasse haben.
Und piepsen nicht ständig.
Und piepsen nicht bei jedem Scheiß, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung oder was, oder wenn du nicht angeschnallt bist oder keine Ahnung was. Mhm. Eine letzte Frage habe ich an dich. Was wäre so die Verhandlung, die eine Wunschverhandlung, wenn du sie dir aussuchen könntest, die du gerne führen würdest oder federführend begleiten würdest in deinem Leben?
Ich würde sehr gerne den Ukraine-Krieg beenden mit einer Verhandlung.
Das heißt, du würdest gerne Berater sein oder die Verhandlung führen zwischen Zelensky und Putin?
Genau. Und sagen wir mal, alle Stakeholder. Leider reicht es nicht.
Also da sind ja noch viele andere
Leute. Du brauchst die Amerikaner noch und du brauchst die Europäer dafür, ja.
Jetzt komme ich zu dir und sage, ich bin dieser Kunde von diesem Schadensersatzthema und sage, Jack, das ist ausweglos. Da geht mir hin, du lachst dann. Ja. Das ist ausweglos. Du wirst dann nichts erreichen können. Ist das dann der Moment, der dich dann noch mehr anspornt, Gas zu geben?
Challenge accepted, ja. Ja, gerade dann. Und wenn es natürlich um was geht, wo man wirklich was, die Welt verändert, ja? Natürlich.
Würdest du es machen wollen, um Gutes zu tun oder um dein Ego zu befriedigen? Dass du sagst, hey, du wirst in den Geschichtsbüchern stehen als derjenige, der den Ukraine-Krieg beendet hat.
Das wäre auch nicht schlecht, aber darum geht es mir überhaupt nicht. Also auch ich, und tatsächlich gab es eine politische Initiative dazu vor 2 Jahren, bei der ich auch dabei gewesen wäre. Und die wurde aber ich kann jetzt nicht zu viel verraten, aber die wurde von einer sehr hohen politischen Instanz, es wurde ausgeschaltet. Also es war, tatsächlich hätte es sein können und man hätte da was machen können. Weil, was man nicht vergessen darf bei dieser ganzen Sache, wir als Deutsche haben am Anfang den größten Hebel gehabt, etwas zu machen. Denn Putin ist sehr deutschaffin, er kann Deutsch. Ja, er war auch in Bayern alle paar Monate zum Beispiel, war mit Stoiber im Aiinger Brauhaus. Man hätte, also gerade als Deutsche hätten wir wunderbar am Anfang, gerade bevor auch Donbass und so weiter russisch wurde, hätte man noch sehr, sehr viel verhandeln können. Also relativ leicht das verhandeln können. Davon bin ich überzeugt. Und es wurde aus politischen Gründen erstickt, angeblich, weil die deutsche Bevölkerung noch nicht reif war für eine Friedensverhandlung. Also es ist wirklich, es ist so schlimm, weil Leute sterben jeden Tag völlig unnötig, meiner Meinung nach. Es ist ein völlig, also wie fast jeder Krieg. Also man kann bei keinem Krieg fast sagen, es ist ein sinnvoller Krieg. Aber das ist wirklich schlimm und das hätte man gerade aus deutscher Sicht hätte man vermeiden können. Und der deutsche Außenminister, die deutsche Außenministerin damals hätte alles tun müssen, um das zu vermeiden, anstatt alle Kanäle mit den Russen zuzumachen.
Anna-Helena Baerbock war das doch zu der Zeit.
Genau, und das war ein ganz grober Fehler und hat sehr, sehr viele Leben gekostet und tut es immer noch jeden Tag.
Also wenn ich jetzt meinen Aluhut auf hätte, könnte ich ja fast meinen, dass man nicht wollte, auf politischer Ebene oder aus politischer Sicht, dass hier überhaupt Verhandlungen stattfinden, um diesen Krieg zu beenden. Denn wenn ich jetzt den zweiten Aluhut aufsetze, glaube ich ganz, ganz stark daran, dass sehr, sehr viele Instanzen sehr, sehr viel Geld verdienen mit diesem Krieg und man den Krieg gar nicht per se beenden möchte.
Wie gesagt, Kausalität ist unsichtbar. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht, ich meine, es kann auch oft so sein, man glaubt es ja auch bei politischen Sachen, dass man, wie stehen wir da vom Wähler? Es geht gar nicht um Geld, sondern wie stehen wir da? Sehen wir gut aus, wenn wir das machen? Oder ist es jetzt ein ungerechter Frieden, aber Russland hat es nicht verdient und so weiter. Solche Gedanken kommen. Mhm. Also ich glaube auch, dass viele denken, sie machen dann das Richtige. Und wie gesagt, mir geht es nicht um Politik, mir geht es nicht um wer hat Recht, sondern mir geht es darum, einfach das zu beenden. Ja, und das meiner Ansicht nach hätte man das gut machen können und wir waren sozusagen in den Startlöchern dafür. Das ist schon ein paar Jahre her und wir hätten sehr, sehr viel, und da geht es mir auch, ist mir scheißegal, ob ich da erwähnt werde oder nicht oder im Geschichtsbuch stehe, sondern das hätte man einfach machen können.
Weil einfach zu viele Menschen jeden Tag immer noch sterben auf beiden
natürlich,
Seiten.
Ja, natürlich, wenn man da was machen kann, es gibt, ja, also, ich meine, ist eigentlich absurd, dass man darüber überhaupt reden muss. Was mich so schockiert hat, war, dass wirklich die deutsche Öffentlichkeit gesagt hat, nee, also mit Putin redet man nicht, der kriegt einfach eins drauf und fertig. Als ob man erstens irgendwie Russland von der Landkarte vernichten kann und zweitens, als ob man gegen eine Atommacht. Ich meine, jetzt rüstet ja Deutschland auf, weil wir ernsthaft in Erwägung ziehen, dass wir vielleicht irgendwie reingezogen werden in den Krieg. Eine völlig Absurdität, die nur durch wirklich miserables Krisenmanagement, unfassbar schlechte Verhandlungen von Deutschland, nämlich gleich wie bei einem Fußballspiel, sofort Partei zu ergreifen für eine Partei. Ob man denkt insgeheim, der eine hat Recht, der andere hat nicht Recht, ist was anderes. Aber man hätte das doch ganz anders lösen können, viel pragmatischer. Ja, und das ist das, was ich irgendwie auch die deutsche Politik sehr verurteile dafür. Und glaube, sie hat grobe Fehler gemacht. Und ich glaube, wir werden teilweise wirklich von Idioten regiert.
Würdest du das Angebot annehmen, wenn man dich in die Politik rufen würde, um Verhandlungen durchzuführen, dass Deutschland wieder wirtschaftlich gesehen, sicherheitsbedingt gesehen zu einem vernünftigeren Ort wird, würdest du diesen Job annehmen?
Ja, ich hatte überlegt, tatsächlich in die Politik zu gehen, aber habe mich dann dagegen entschlossen, weil das ist einfach, du hast ein mieses Leben. Ja, und ich mag meinen Job, ich mag mein Leben. Und ich meine, schau dir Politiker an. Die sehen nie glücklich aus. Lindner sah am glücklichsten aus, als er verkündet hat, dass er aufhört. Es ist doch so. Und man wird so auch fertig gemacht. Und deswegen, ich bin auch nicht dafür, Politiker jetzt für jede Äußerung oder so, jetzt Laschet hat gelacht bei der Beerdigung und dann wird er nicht zum Kanzler gewählt. Solche Lächerlichkeiten, das ist halt das Problem. Dem setzt du dich aus. Ich habe keine Lust, mich dem auszusetzen. Ich habe keine Lust, meine Familie dem auszusetzen. Mir geht es einfach zu gut, sagen wir mal. Also dir muss es schon heute scheiße gehen, um Politiker zu werden. Und das zieht halt einfach die Falschen dann an im Prinzip. Ich weiß nicht. Also, aber oft denke ich müsste. Ja, weil ich wirklich glaube, dass ich was verändern kann. Also nicht, weil ich so, weil ich halt verhandeln kann und es pragmatischer sehe, glaube ich, als die meisten und nicht dieses Moralisierende, sondern was ist halt besser für Deutschland. Ja, und wir müssen einfach schauen, dass Deutschland wieder nach vorne kommt. Und ich meine, Energiepolitik ist eine Katastrophe. Also allein, dass man die Atommeiler weggesprengt hat, ne? Also ein funktionierendes Kernkraftwerk hätte man doch wenigstens als Alternative, als Plan B behalten können. Nein, es wird weggesprengt. Das hat ja keinen gestört, dass da ein Gebäude mehr war in der Landschaft. Aber diese Dummheit, ist für mich wirklich, ich habe auch noch nie mich so mit Politik beschäftigt, weil mich das nie besonders interessiert hat. Aber jetzt, es tut schon wirklich weh. Aber ich hab eigentlich keine Lust. Aber wenn das Volk ruft, dann, nein.
Nicht alle Superhelden haben Capes.
Ja, ja, genau. Ja, nee, aber es ist ein sehr undankbares Geschäft einfach. Und es geht, und ich weiß ja auch bei Verhandlungen, wenn wir bei politischen Verhandlungen dabei waren, das Schlimme ist, also warum ich die so ungern habe, weil es nicht um die Sache geht. Es geht immer nur darum, wie stehe ich vor dem da, wie stehe ich vor dem da und ist diese Interessengruppe auch zufrieden oder nicht? Und es geht nicht um die Sache. Und das finde ich unheimlich schwer, so zu verhandeln, wenn es nicht um die Sache geht. Und das macht dann einfach keinen Spaß.
Bin ich bei dir.
Ja. Und dann, weißt du, und dann wirst du erpresst mit irgendwas, was du vor 16 Jahren auf irgendeiner Party besoffen gesagt oder gemacht oder getanzt hast. Du bist einfach so gläsern dann und alles wird so, ich meine, weißt du, klar, weißt du, früher, das ist ja auch das Problem. Ich habe doch im Studium und ich bin froh, dass ich nicht jetzt irgendwie Student bin und feiern gehe. Was gäbe es für peinliche Videos von mir?
Ja, in Zeiten mit Social Media.
Mich wundert, dass es nicht viel mehr gibt. Ne? Was habe ich gemacht und gesagt und also Wahnsinn. Ja, und irgendwo ist es vielleicht, weißt du, und da habe ich keinen Bock drauf, mich dem auszusetzen. Oder meinem Kind dem auszusetzen. Warum?
Ja, ist gut, dass es in deiner Jugend noch kein Social Media gab.
Es ist sehr gut.
Und bei mir genauso.
Genau, es ist sehr gut.
Jack, es war mir eine große Freude, dass du mein Gast warst. Sehr spontan. Vor 2 Tagen haben wir noch gesprochen darüber. Ja. Heute bist du schon hier.
So schnell.
Nochmal kurz zusammenfassend, was dein Immobilienevent angeht. Wer Lust hat, sich auszutauschen mit dir und mit Gleichgesinnten auf Mallorca, also besser erreichbar ist als Hamburg, der kann auf den Link hier unten klicken in der Caption und sich dann da bewerben. Und im besten Fall seht ihr euch dann alle auf Mallorca, tauscht euch aus und aus hunderten Einheiten werden tausende Einheiten. Yes. Nein, Spaß. War ein sehr interessantes Gespräch.
Fand ich auch. Hat echt Spaß gemacht. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Ich denke immer, ich werde eingeladen zum Podcast, aber es ist mir dann so peinlich, weil mir nichts einfällt. Und nichts ist irgendwie, ich kann nicht.
Ich stelle Fragen, du kannst ja auch nur antworten.
Genau. Aber dann haben wir doch noch, also ja, kam dann doch einiges zusammen.
Absolut, ja. Ich finde dich sehr sympathisch. Du hast einen interessanten Weg hinter dir. Ich finde auch deine Selbstreflexion so geil, dass du sagst, keine Empathie, Narzisst, Ego. Aber wenigstens sagst du es ja selbst von dir. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wenn ich dir sage, hey Jack, du bist ja Narzisst, sage ich, ja, dankeschön, weiß ich. Ja, ist ja alles fein. Aber hat riesen Spaß gemacht. Ich denke, wir werden sicherlich noch einen Teil 2 irgendwann mal drehen. Auch wenn du Podcasts magst du mittlerweile. Hast du früher nicht gemocht, jetzt magst du sie. Hast du ja vorhin eingangs erklärt, warum. Aber ja, weiterhin viel Erfolg und wer weiß, vielleicht sehe ich irgendwann mal in den TV diesen glorreichen Moment, dass der Ukraine- und Russland-Krieg beendet wird, weil mein Freund Jack, der dann vor 3 Jahren bei mir im Podcast saß und das mal kurz erwähnt hat, doch hier den Streit schlichtet zwischen beiden Ländern.
Warum auch immer, Hauptsache es hört auf. Es
endet.
Ne? Ja. Dankeschön. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr, sehr gerne.